Diese Folge wird euch präsentiert von der Fahrradversicherung Bigmo. Denn wir alle wissen, mit Fahrrädern ist das wie mit Backenzähnen. Irgendwas ist immer. Egal ob Sturz, Diebstahl oder wenn ihr euer Fahrrad mit dem Auto überfahrt, Bigmo steht schützend an eurer Seite. Ihr findet flexible und jederzeit kündbare Versicherungspolicen und auf jedes zusätzlich im Haushalt versicherte Rad bekommt ihr sogar 50% Rabatt. Ebenfalls mitversichert sind Ausrüstung und Zubehör sowie euer Fahrrad auf Reisen. Falls ihr Interesse an einer Fahrradversicherung habt, dann schaut gerne mal auf bigmo.com vorbei und nutzt beim Bezahlen den Code RTW26, um 10% auf eure Police zu sparen. Bigmo, das ist BIKMO und weitere Infos findet ihr in den Shownotes. Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge Radio RTW, über die sich sogar der Sigmund freut, denn heute haben wir mit Dominik Klemme, den Sportpsychologen von Lidl Track, zu Gast. Nach 6 Jahren eigener Karriere im Profiradsport tauscht der Lemgoer nach 2014 World Tour gegen Wohnheim. Doch in der Bib sitzen bleibt nicht die einzige Verbindung Dominiks zum Profiradsport. Als ihm klar wird, was man in diesem Podcast wöchentlich hören kann, nämlich das enorme Pflegefallpotenzial im Radsport, beschließt Dominik, seine eigenen Erfahrungen aus dem Sport mit den Erkenntnissen seines Psychologiestudiums zu kombinieren und in seiner Funktion als Sportpsychologe im Team Lidl Track in den Profiradsport zurückzukehren. Und über diesen Job wollen wir heute mit ihm sprechen. Hier ist der Podcast mit dem höchsten Therapiebedarf auf Spotify. Hier ist Radio RTW mit mir, Richard Weinsheimer,
Tobias Knaub
und Max Walscheid.
Ja, moin. Servus, Dominik. Danke, dass es geklappt hat.
Ja, hi. Vielen Dank für die herzliche Einladung und ich freue mich, dass ich heute bei euch sein kann.
Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auch sehr, denn in einer der vorangegangenen Folgen haben wir über dich gesprochen. Und zwar ging es da um, ja, ich würde sagen, meditative Zustände, Entspannungszustände, so ein bisschen, ich würde fast sagen, geistig erweiternde Zustände, die man auf dem Fahrrad im Ausdauersport erlebt. Und da habe ich von dir berichtet und da dachten wir uns, the man himself, den laden wir gerne selber ein. Und dann trifft sich das natürlich hervorragend, denn du bist ja auch praktisch mein Therapeut, könnte man fast sagen, bei Lidl Track.
Das stimmt. Ja, ich erinnere mich, dass wir das Thema mal angeschnitten hatten. Ich glaube, im letzten Jahr, als wir uns persönlich getroffen haben, haben wir, glaube ich, darüber gesprochen. Und dann hatte ich dir ein bisschen von meinen Selbstversuchen und von meiner Forschungsarbeit damals erzählt.
Genau, ja, hast du Lust, da mal kurz drauf einzugehen? Hol die Zuschauer bzw. die Zuhörer mal ab. Worum ging es damals?
Ja, kurz der Hintergrund. Also ich selber, als ich so meine 6 Jahre Profizeit hinter mir hatte, stand ich halt immer noch da und wusste eigentlich gar nicht so wirklich, wo ist eigentlich die Grenze? Also was kann man mental, was kann man körperlich aushalten? Und ich habe damals im Studium mit einem guten Freund darüber mich unterhalten und wir haben uns ausgetauscht und irgendwann war ich bei meiner Freundin unten in Stuttgart und dann hatte er mich angerufen und gesagt, ich bin gerade in der Toskana, komm doch rum mit dem Fahrrad. Und dann hatte meine Freundin sowieso irgendwas zu tun und dann habe ich irgendwie ein bisschen nachgedacht. Und dann habe ich halt innerhalb von 3 Tagen irgendwie mir so ein Garmin organisiert, habe diese Route aufs Garmin geladen und das waren dann einfach 800 Kilometer mit 10.000 Höhenmeter und bin dann halt relativ blind und einfach ohne großartige Vorbereitung. Also ich hatte in dem Jahr, ich glaube in Summe 3.000 Kilometer von Januar bis September trainiert und bin dann einfach gestartet. Also ich habe mich dann aufs Rad gesetzt und hatte, ich glaube, 400 Euro dabei, so ein Notfallgroschen, damit ich halt mit dem Zug zur Not irgendwie nach Italien übersetzen konnte. Ich hatte einen Rucksack dabei, den du im Trainingslager sehen durftest, meinen grünen Armee-Rucksack sozusagen. Da waren dann, ich hatte mir so eine Notfallversorgung zurechtgemixt. Da war irgendwie drin Haselnussmehl, 1 Kilo Honig und ein bisschen Wasser. Also das war so eine richtige Max-Pampe, so eine 1,5-Liter-Flasche. Die hatte ich in einem Rucksack drin. Dann hatte ich
Das weiß man ja auch. Daraus kann man ja auch praktisch, da kann man ein Haus draus bauen. Ja. Da kann man sich einen Schlafsack draus machen. So Haselnussmehl und Honig, das ist so eine Go-To-Kombi von so ganz vielen Outdoor-Experten.
Ja, ich dachte ganz auch, Herrliches. Ich dachte, wenn du dir dann vielleicht zur Not so ein Stöckerhaus bauen musst, dann kannst du das wie so eine Lehmabdichtung auch nochmal nehmen und ausbrennen.
Oder halt auch so Selbstverteidigung.
Ja, genau.
Ja, ich hätte dir fast, oder ich würde dir naheliegen, so einen YouTube-Kanal mit Bushcraft. in Kombination mit Radsport-Content zu machen. Ich glaube, das ist noch frei auf YouTube.
Vielleicht schon. Ja, also ich würde sagen, Dominik Klemme, hartes Battle mit unserem allerliebsten Robert Müller Pro Cycling. Wer am längsten unter den Radsportlern in der Wildnis überlebt?
Ja, ist richtig. Aber Dominik, bist du dann angekommen und von mir direkt noch die Frage hinterhergeschossen. Wenn du angekommen bist, hast du auf der Fahrt deinen bewusstseinserweiternden Zustände erfahren, die dir am Ende dein Startexamen geholt haben?
Also, und hast du das auch erreicht ohne psychedelische Substanzen?
Ich habe es ohne psychedelische Substanzen erreicht. Ich habe zwischendurch, glaube ich, mal ein Glas Rotwein getrunken und bin dann eingeschlafen wie ein Stein, als ich da meine Baumhängematte aufgebaut habe. Und ich hatte dann halt so eine, das passt auch aus zum Podcast, ich hatte als Decke so eine RTW-goldene Dingsdecke dabei, weil die war ja auch leicht. Die habe ich mir dann in der Hängematte umgewickelt und so habe ich dann zweimal eine Dreiviertelstunde gepennt und bin halt nonstop gefahren. Und ja, ganz ehrlich, also die Grenze habe ich auch da nicht gefunden. Für mich war das irgendwie sehr spannend, so diese Wechselseitigkeit kennenzulernen und um es einfach zu halten. Was halt so mental passiert ist, ist halt so diese Amplitude zwischen himmelhoch jauchzen und es geht gar nicht mehr, die wird halt immer höher. Also am Anfang ist halt, es geht scheiße, noch nicht so schlimm, wie es am Ende dann nachher ist. Und auch diese positiven Episoden, also so eine totale Euphorie, das war für mich halt auch so über die Dauer hinweg, dass das auch positiver wurde nachher. Und was dann interessant war, war zwischendurch, ich habe zwischendurch auch gedacht, okay, es wird irgendwie gerade hier ein bisschen eng. Also ich kann irgendwie mich nicht mehr so gut konzentrieren und mache irgendwie ein paar Fehler in der Abfahrt. Das war dann so, als ich aus der Nacht gekommen bin und kam dann so Richtung Küste runter, wo die Temperaturen halt extrem hoch wurden. Und dann habe ich mich dann 5 Minuten in so einen Acker gelegt und bin eingeschlafen. Und in diesen 5 Minuten hatte ich Traumzustände, wo ich dann aufgewacht bin und dachte, ich liege eigentlich zu Hause in meinem Bett. Also es war wirklich faszinierend zu merken, wie der Körper halt in dieser Zeit reagiert hat, in diesen 5 Minuten, wie er sich dann auch erholt hat und wo er sich irgendwie so hingeschossen hat, dass man so dachte, ich bin eigentlich gar nicht mehr da, wo ich gerade bin.
Aber wenn ich eine kurze Zwischenfrage stellen darf, weil das ja jetzt schon irgendwie so auch ein bisschen nach einer Art Selbstversuch klingt, in deiner Zeit, als du Radprofi gewesen bist, also ich erlebe jetzt die meisten Radprofis nicht so sonderlich interessiert an irgendwelchen, ja, so Selbstexperimenten oder gerade so sehr stark an ihrer eigenen Psyche, sondern wenn die funktioniert, dann funktioniert sie, wenn nicht, dann nicht. Also hast du dich schon immer für sowas interessiert, für so Extremzustände? War das auch deine Motivation, irgendwie Radsport zu betreiben, auch auf dem Niveau? Oder würdest du dich als ganz normalen Radprofi bezeichnen?
Also ich habe immer so ein Interesse gehabt, wo halt wirklich so Grenzzustände sind und wie zum Beispiel dieses, als wir Mailand Sanremo gefahren sind, ich weiß nicht, in welchem Jahr das war, als Gerald Ciolek gewonnen hat. Das war ja von den Wetterbedingungen her schon sehr extrem. Und ich weiß noch, ich glaube, dass das Greipel war, der zu mir nachher gesagt hat, er hatte irgendwie Erfrierungsscheinung für 3 Wochen irgendwie an einem seiner Finger nach diesem Rennen. Und solche Geschichten, das hat mich schon immer irgendwo fasziniert. Oder wenn du dann halt in einem Rennen bist wie Roubaix und du kommst irgendwann in so einen Flow-Zustand rein, wo du so denkst, ach, ich habe jetzt irgendwie 1-2 Mal auf der Fresse gelegen, ist mir eh alles scheißegal und jetzt fahre ich einfach nur, komm und gib ihm und man hat eigentlich so gar keine richtige Hemmschwelle mehr. Und mich hat immer so ein bisschen interessiert und fasziniert, was passiert da überhaupt an diesen Schwellen. Ganz ehrlich, also ich glaube nicht, dass die Psychologie an sich von der Forschung, weil wir mal irgendwie versuchen, ein latentes Konstrukt oder sowas herzuleiten und abzubilden, dass sie da eine finale Antwort geben kann, was da passiert, sondern meiner Erfahrung nach kannst du halt nur in Austausch gehen und versuchen, wie es anderen Athleten geht, die halt in solche Bedingungen oder in solche Extreme auch reingehen. Ich fand es nach meinem Italien-Experiment spannend, da hat mich irgendwann mal Jonas Deichmann in Bielefeld getroffen, wo ich wohne, zum Mittagessen. Und da hatte er gerade diesen Triathlon um die Welt gemacht. Und dann habe ich ihn so gefragt, weil das war so kurz bevor meine Forschung anstand, die ich dann gemacht habe nachher, also mein N=1-Experiment, wo wir vielleicht gleich nochmal kurz einsteigen können. Aber es war interessant, dass er dann so mit mir sich ausgetauscht hat und hat halt so gesagt im Kern, also für mich ist das so, mein Team sagt eigentlich immer, das funktioniert nicht, das ist so und es ist irgendwie schwierig und sind so wie seine Kritiker. Und er sagt, und ich nehme das immer eigentlich so als Kompliment an, weil das gibt mir so ein bisschen das Gefühl, in dieser Naivität und in dieser Positivität drinne zu bleiben. Weil das ist so, ja, auch wie es im Radrennen ist. Wenn eine Krise kommt, rechts im Massensturz ist der erste Sturz und du verlierst dich da und gehst in die Angst drin und bleibst da drinne, dann hast du eigentlich schon verloren. Wenn du schaffst, möglichst gut dieses Ereignis aufzufassen, für dich durchzuleben und möglichst schnell wieder in diese positive Ausrichtung zurückzufinden, dann kann man mit dieser Krise besonders gut umgehen, in den meisten Fällen. Und so ist seine Herangehensweise eigentlich auch gewesen. Ich gehe mit einer Naivität rein und glaube, es wird schon alles irgendwie gut gehen. Und wenn der Moment dann kommt, dann bin ich auch im Hier und Jetzt so präsent, dass ich mit dieser Krise umgehen kann.
Aber das finde ich eigentlich relativ interessant, muss ich sagen, weil also wir unterhalten uns ja hier auch häufiger mal über unsere psychischen Konstrukte und haben festgestellt, Tobi ist jemand, der sehr, sag ich mal, immer auf der gleichen Energieebene läuft, also sehr konstant, was ihm vor allem bei längeren Sachen dann entgegenkommt. Mhm. Max ist mental irgendwie so aus einem anderen, aus Kryptonit hergestellt oder sowas. Also würde ich sagen, generell mental einfach sehr stark aufgestellt. Und ich bin halt jemand, also ich gehe auch mit so einer Naivität wie Jonas Deichmann an die Sachen. Nur bei mir ist halt das Problem, wenn die erste Krise kommt, dann war es das aber auch. Weil dann schaufle ich mir da immer gleich mein eigenes Grab. Also es ist schon interessant, dass es auch Menschen gibt, die dann scheinbar beides können.
Gehst du dann eher mit deiner Erwartungshaltung, die du im Vorhinein hattest, dass es irgendwie geht, in Kontakt? Oder versuchst du dann, dich mit dem, was gerade auftritt? Also ich meine, wenn man so da reingeht und man kann es wirklich akzeptieren, dann ist ja so die erste Hürde eigentlich schon meistens irgendwie ganz gut angenommen. Schaffst du das dann in dem Moment zu sagen, okay, ich akzeptiere das, was auftritt? Oder gehst du eher in diese Erwartungshaltung, die du im Vorhinein hattest, rein?
Richard, merkst du das? Der Dominik, der bringt dich jetzt schon in so eine Situation rein. Du liegst praktisch auf der Liege schon halb drauf. Du bist gerade dabei, dich zu entspannen. Du achtest auf deine Atmung.
Habe ich noch eine Hose an?
Ja, ja. Nee.
Das bitte auf jeden Fall. Aber jetzt, der Dominik, der hat so eine Art an sich, da fängt man einfach an zu reden. Also das ist wirklich, du bist für eine Psychologen-Therapeuten-Situation bist du prädestiniert, weil ich kann dir jetzt auch mal ganz kurz, Richard, ich will dir gar nicht das Wort abschneiden, gut, aber ich kann auch nur ganz kurz erklären, ich hatte mit dem Dominik auch im vergangenen Jahr, Mitte des Jahres, recht intensiven Kontakt. Muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist, dass wir initial miteinander gesprochen haben, aber dann hat sich das über recht kurze Zeit doch sehr intensiviert und wir hatten auch direkt eine super irgendwie tiefe Ebene, wo man sich sehr, sehr persönlich austauschen konnte und wo ich auch das direkt in eine sehr vertraute Ebene gefunden habe, ohne dass wir uns vorher überhaupt groß gekannt hätten. Und das war dann im Endeffekt auch schon irgendwie eine ganz glückliche Fügung, diese Vorarbeit gemacht zu haben, dadurch, dass du ja dann Ende des Jahres dann auch zum Team Lidl Trek dann dazugestoßen bist. Aber das ist mir damals schon aufgefallen, dass du es wirklich schaffst, die Leute super gut abzuholen und dass man da erzählt, was Herr Richard auch jetzt gerne machen kann.
Ja, Max, danke, dass du meine Therapiestunde quasi direkt wieder einleitest. Aber Dominik, ist gar nicht unhöflich gemeint, aber ich glaube, die Leute interessiert es gar nicht so sehr, wie jetzt meine geistigen Zustände sind. Deswegen will ich das gar nicht so weit ausführen. Was mich aber interessiert, Max, weil du das gerade gesagt hast, ist vielmehr die Art und Weise, wie du arbeitest mit den Profisportlern im Team. Ist das eine therapeutische Arbeit? Oder ist das eine performanceorientierte Arbeit? Weil da sehe ich jetzt so als Laie ja eigentlich einen Unterschied drin, ob du jetzt wirklich ein Berater wie ein Psychologe ist, den man jetzt auch im privaten Leben konsultieren würde, oder ob das halt eine ausschließlich performanceorientierte Arbeit mit den Sportlern und Sportlerinnen ist.
Also ich muss dazu sagen, dass ich ja selber noch relativ jung im Team bin und ich war 10 Jahre in dem Sport nicht drin, habe praktisch in der Uni gesessen und habe die ganze Zeit meine Athletenerfahrung mit so durch die ganze Ausbildung mitgenommen und versucht zu schauen, okay, wie empfinde ich das, was sagt die Wissenschaft dazu? Und jetzt komme ich halt irgendwie in das Team und für mich ist es so, ich versuche halt immer noch so ein bisschen meinen Platz zu finden und überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die ganzen Prozesse und Mechanismen laufen können. Also für mich ist es Wenn ich ganz ehrlich und persönlich dazu antworte, ist das halt immer so ein bisschen holistisch zu betrachten. Also man kann nicht über die Performance einfach nur sprechen, oder man kann irgendwie sagen, ich gehe als Therapeut da rein, weil ein Therapeut an sich bin ich ja gar nicht. Also eine therapeutische Arbeit, die würde ich nochmal ein bisschen abgrenzen von der Psychologie, weil du in der Therapie bist du ja in sehr sensiblen Prozessen drin, und meiner Erfahrung nach oder meines Erachtens nach ist es halt noch ein bisschen ein Prozess, bis der Profi-Radsport da angekommen ist, dass du wirklich eine Psychotherapie gut auf den Sport ausrichten und zentrieren kannst. Also ich finde, das ist immer so ein bisschen so zu begleichen, wenn du, und da kann Max wahrscheinlich noch mehr zu sagen, aber wenn du dir ein Nervensystem eines Leistungssportlers vorstellst, dann ist das wie ein ICE. Und du stellst dir jetzt die Therapiesprache der klassischen Schulen, die wir dort haben, vor. Und dann ist das eher wie so ein Regionalexpress. Und ich finde immer, um so einen Vertrauensaufbau zu haben, um überhaupt in diese tiefen Ebenen reingehen zu können, ist schwierig, wenn du halt keine Begegnung auf Augenhöhe irgendwo hast. Was ich nur sagen kann, was an therapeutischer Arbeit vielleicht ganz gut funktionieren würde, wäre sowas wie EMDR, also Eye Movement Desensitization Reprocessing, wo du halt über so hypnotische Verfahren praktisch eine Herleitung zwischen, sagen wir, einem Schocktrauma und dass du wieder in deiner Hier-und-Jetzt-Beziehung im Rennen dazu gut ankommen kannst. Da kann man sowas vielleicht ganz gut machen. Aber deswegen
Muss ich ganz kurz so einhaken, bevor jetzt hier irgendjemand denkt, das wäre so eine Art Wünschelrutentherapie. Das ist absolut nicht der Fall, sondern da gibt's auch ganz klare medizinische Evidenz für, fand ich auch im Rahmen von meinem Studium super interessant, dass gerade zum Thema Traumabewältigung und der EMDR-Therapie, die du gerade erläutert hast, bevor ich was Falsches sage, gerne ins Wort fallen, aber da gibt es ja auch Sitzungen, bei denen man praktisch auf das Pendeln, auf die pendelnden Finger vom Therapeuten blickt. Also genau. Der führt einfach die ganze Zeit eine Pendelbewegung mit seinen Fingern aus, also so aus dem Unterarm raus, hin und her. Und der Patient sitzt vor ihm und man führt das Gespräch und alleine die Augenbewegung führt zu, also dieses permanente rhythmische Hin- und Herblicken und der Fokus auf diese pendelnden Finger führt zu einem messbaren Effekt, der sich dann ja sozusagen positiv in der Therapiesituation auswirkt. Also es ist total verrückt und super interessant, sich damit zu beschäftigen, wer sich für sowas interessiert.
Ja, genau. Wir könnten das jetzt auch noch ein bisschen mehr im Detail aufdröseln, wenn ihr das möchtet. Aber das ist schon alles ganz richtig gesagt. Auf jeden Fall, um an die Ausgangsfrage nochmal anzuknüpfen. Meine persönliche Herangehensweise ist halt so, für mich ist immer das Oberste irgendwie, ist mentale Gesundheit. Also ich kann keine gute Performance-Psychologie machen, wenn ich keine mentale Gesundheit respektiere. Deswegen ist das so ein bisschen wie so eine Hierarchie, die so mit reinspielt. Und meine persönliche Erfahrung ist auch irgendwie, dass es gut ist zu schauen, reden wir gerade über das Real Self, also um das persönliche Ich, das persönliche Selbst, oder reden wir über die Performance-Seite, wenn man jetzt in einen Austausch geht. Und das ist halt immer wichtig zu differenzieren, weil natürlich kann man eine reine Performance-Psychologie irgendwo machen, die halt meistens aufs Performen aus ist oder optimieren oder wie kann ich was besser machen, Ausrichtungen über Visualisierungsübungen oder so zum Beispiel, oder ich ändere einen negativen Selbstdialog, um halt anders mich in das Rennen reinzubegeben. Das sind halt irgendwie immer so für mich Herangehensweisen, wo ich denke, okay, das eine geht nicht ohne das andere. Also ich muss irgendwie mental gesund sein, oder mir ist es wichtig, dass man da ist, damit das funktioniert. Und wenn es zum Beispiel so ist, dass man ein akutes Rennen hat und man hat jetzt hier irgendwo eine Krise und es gibt ein Problem in dem persönlichen Ich oder im persönlichen Selbst, dann ist es halt vielleicht auch mal möglich, dass man sagt, okay, du hast dir gerade eine Tresorbox, die du dir baust, du stellst dieses Problem vielleicht mal kurzzeitig rein, weil deine Identität in dem Sport und all das, du hast jetzt ein halbes Jahr darauf hingearbeitet und es ist wichtig, jetzt gerade irgendwie gut, sagen wir mal wieder, Paris-Roubaix fahren zu können, aber es ist halt ganz, ganz wichtig, im Nachhinein das nicht in einer Tresorbox drinne zu lassen, sondern sich das wieder anzuschauen, weil sonst frisst einen das irgendwann auf oder holt einen ein. Und das ist sowas, was ich irgendwie von meiner Seite aus dazu sagen kann.
Ja, das finde ich super spannend, was du gerade sagst. Und da hätte ich auch mal direkt eine Frage an die Jungs, also sowohl an Max als auch an Tobi oder vielleicht auch an dich, Dominik, ob ihr in, also Tobi, wenn du in der Rennsituation warst, sagen wir mal, du hast dich auf ein Rennen vorbereitet und warst richtig motiviert und das war auch ein Rennen, was dir wichtig war und du kommst an einen Punkt, wo du merkst, okay, ich bin jetzt hier gerade absolut am Limit, dann ist es ja sehr, sehr leicht im Leistungssport und auch im Hobbysport zu sagen, okay, heute soll es nicht sein, ich verzweifle jetzt daran und ich lasse mich halt einfach abhängen. Habt ihr Mechanismen entwickelt über die Zeit, wie ihr mit solchen Momenten umgeht? Weil ich habe das über die Zeit ein bisschen gelernt, wie ich das mache. Und mich würde interessieren, ob du das auch gemacht hast, Tobi, oder ob das bei dir einfach immer von alleine funktioniert hat.
Boah, also schon lange her, dass ich irgendwie mal ein Rennen hatte, wo jetzt mal der Fokus auf mich gelegen hat. Sondern beim... Also manchmal ist man ja mit unserem Team bei Rennen gestartet, wo man jetzt eh nicht so krasse Ambitionen hatte, sondern man hat halt irgendwie geschaut, als Team das Beste rauszuholen und hatte so 2, 3 Leute, die vielleicht was reißen konnten, vielleicht irgendwie in die Spitzengruppe gehen oder so. Und für mich war dann oft so, wenn ich gemerkt habe, okay, du kannst ja heute eh keinen Ananas gewinnen, dann so vom Kopf immer direkt umgeschiftet zu sagen, okay, was kann ich für meine Teamkollegen machen? Kann ich da irgendwie noch einem helfen, dass er nochmal irgendwie eine Chance hat? Sowas hatte ich dann immer, glaube ich, im Kopf.
Ja, das finde ich ist eine Form von Systemdribbeln. Aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Max, wie ist das bei dir? Weil ich meine, du hast ja Rennen, wo jetzt zum Beispiel bei Roubaix oder sowas, wenn du Team-Captain bist, es wird in jedem Rennen eine schlechte Situation kommen. Wie bist du darauf vorbereitet?
Das ist total interessant. Und zwar, ich habe auf eine ähnliche Art und Weise heute schon mal über diese Fragestellung nachgedacht, aber in einem anderen Themenbereich. Und zwar habe ich per Zufall heute im Deutschlandfunk eine Doku über das Thema den inneren Schweinehund besiegen gehört. Und da werden dann immer so Zuhörer eingeschaltet, also Radiozuhörer oder Internetzuhörer, die dann da ihre eigene Meinung zu sagen. Und ich muss sagen, ich konnte mit vielen von denen überhaupt nicht relaten. Also die hatten wirklich bei einfachsten Dingen, das ist jetzt überhaupt nicht abwertend gemeint, sondern einfach nur meine Beschreibung, bei einfachsten Dingen, was zum Thema Schweinehund besiegen dazugehört, hatten die totale Probleme. Und dann habe ich mich gefragt, woran liegt das? Und ich möchte mir jetzt gar nicht selber auf die Schulter klopfen, aber woran liegt das, dass man sich selber so krass in die Fresse treten kann und diesen inneren Schweinehund immer wieder besiegen kann? Also was führt sozusagen dazu, dass man das hinkriegt? Und auch in anderen Sachen, dass man so seinen sprichwörtlichen Hintern hochkriegt, um irgendwas zu tun. Und ich kann es gar nicht so genau sagen, aber ich glaube wirklich, dass der Leistungssport einen auf eine unbewusste Art und Weise jahrelang darauf hinzüchtet. Und ich denke, dass es da bestimmt Mechanismen gibt. Und da würde ich jetzt praktisch dann auch an den Experten übergeben, die einem da helfen oder die einen da durchführen. Oder du hast das irgendwie in dir drin, der Leistungssport formt dich in die Richtung, macht dich stärker da drin, aber du machst das alles total unterbewusst und nicht aktiv, weil so ein bisschen ist Leistungssport ja auch dieses Eier gegen die Wand werf Prinzip und halt gucken, welches Ei hält.
Und das würde mich auch total interessieren, Dominik, ist das, weil ich bezweifle das ganz stark. Ich sage immer, der Unterschied zwischen einem Top-Athleten ist, dass ein Top-Athlet auch performen kann an einem Tag, wo er psychisch nicht so gut drauf ist oder physisch. Sondern dass die immer die Ressourcen finden, um richtig zu performen und schlechtere Athleten das eben nicht können. Und jetzt wäre meine Frage auch an die von Max anschließend, glaubst du, dass man Menschen beibringen kann, psychische Top-Athleten zu, also psychisch so fest zu sein, so stark zu sein, dass man an jemanden herankommen kann, wie jetzt zum Beispiel Max, der offensichtlich einfach von Gott geküsst ist mit einem starken Mindset, wenn man es so ausdrücken möchte.
Ja, oder ich habe es halt einfach auch über, keine Ahnung, 25 Jahre Sport machen halt einfach bis so dahin entwickelt. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich so das Kryptonit-Mind hätte, aber da steckt ja halt auch einfach, ja, 2,5 Jahrzehnte halt irgendwie Leistungssport drin. Aber jetzt, Dominik, du.
Also mich hat selber immer die ganze Zeit während meiner aktiven Zeit so dieses, ich sage jetzt mal, dieses Champions-Mindset interessiert. Und wenn man jetzt mal oder wenn ich das mal aus meiner persönlichen Erfahrung, die ich dort in der Zeit gemacht hatte, mir so nochmal vors Augen führe, dann war es halt immer so, dass erstens konnten die immer mit Druck enorm gut umgehen. Und was ist, Druck ist ja immer, also ein Athlet, der irgendwie sehr, sehr gut ist, der ist erfolgreich. Was ist Erfolg? Erfolg ist, du hast eine Reichweite und Leute folgen dir. Du hast mehr Follower auf Instagram, ihr habt mehr Follower im Podcast, weil ihr gute Folgen macht. Und das bringt immer so eine Erwartungshaltung ans Außen ran, wo halt immer höher, schneller, weiter irgendwie erwartet wird. Und ich glaube, dass, also ich irre mich da gerne, aber ich spreche das jetzt einfach mal aus, aber ich glaube, dass ein sehr guter oder erfolgreicher Athlet seine größte Angst immer kennt. Also ich glaube, das sind zum Beispiel, nehmen wir mal Tadej Pogacar, da irre ich mich auch wieder gerne, aber ich denke, dass seine größte Angst vielleicht mit ist, seine Leichtigkeit zu verlieren. Weil wenn ihr das mal so irgendwie, ich meine, ich kenne ihn nicht persönlich, ich spiele nur mit irgendwelchen Informationen, die ich habe, aber wenn man sich das mal so vorstellt, wo er damals, ich glaube in Lüttich war es, wo er gestürzt ist und hatte sich das Schlüsselbein gebrochen, ein paar Stunden danach ist es irgendwie, ja, ich fahre mit meiner Urska in Urlaub und ich kann jetzt eh nichts daran ändern. Ich akzeptiere das einfach wieder möglichst schnell. Und ich glaube, dass halt einfach dieses aus einer Leichtigkeit herauskommt, wo man noch mehr an diesem Spiel, Spaß und Freudemotiv dran ist, wie ja jeder eigentlich angefangen hat irgendwie in dem Sport. Und das finde ich halt immer das Schöne. Also selbst wenn es in einem Rennen oder zu einem Zeitpunkt in der Saison gut läuft, dann ist es ja oft auch, weil es irgendwie aus so einer Leichtigkeit heraus funktioniert. Also wenn ich mir mal anschaue, die Rennen, wo ich gut gefahren bin, oder wo ich damals, welches war, der Vize-Deutscher Meister geworden bin bei dem Profi in meinem ersten Jahr, als ich bei Saxo Bank gefahren bin, dann war das einfach aus so einer Leichtigkeit, aus so einer Naivität und aus so einem Spiel- und Freudtrieb heraus.
Aber glaubst du nicht, dass es da unterschiedliche Typen von Athleten gibt? Weil ich erlebe das so. Oh, ja, schon, oder?
Also natürlich. Ich habe jetzt mich gerade so auf dies bezogen, was ich halt irgendwie sehr, sehr faszinierend finde. Es gibt ja auch Menschen, die brauchen den Druck, um gut zu performen. Also du kannst halt nicht alles irgendwie über einen Kamm scheren. Was mich nur immer so fasziniert ist oder was ich sehr interessant finde, ist, wie schafft man das, so oft etwas mit der Erwartungshaltung, die irgendwie da ist, zu wiederholen und so gut zu sein? Und das finde ich halt, das geht ja nicht, wenn dieser ganze Prozess des Radfahrens oder der Profitreiberei an sich irgendwie nur mit Schmerzen verbunden ist, sondern das muss ja irgendwo so eine persönliche Reward- und Freuderfahrung geben, sonst kann man das, glaube ich, gar nicht machen. Und ich glaube, es gibt aber auf der anderen Seite auch die Athleten, die brauchen genau das. Ich setze mich selbst unter Druck oder ich setze mir ein Ziel in die Zukunft und prüfe mich daran, wie gut kann ich mich jetzt darauf vorbereiten und dann schaue ich mal und bin neugierig, wie funktioniert das an dem Tag?
Und ja, ist ja auch so ein total interessantes Thema, wie man sich richtige Ziele setzt, weil so ein Ziel muss ja für jeden persönlich die richtige Balance haben aus realistischer Erreichbarkeit, aber dann auch irgendwie so viel Thrill, dass man auch ein bisschen davon gecatcht ist und auch vielleicht so ein bisschen Schiss davor hat, ein bisschen Angst davor hat, da zu versagen, weil ansonsten ist es ja auch langweilig. Also weder zu einfach noch zu schwer ist ja auch beides zu schlecht, auch beides schlecht, das finde ich auch total interessant. Auch wenn man das dann gerade öffentlich für sich selber definieren muss. Also beispielsweise die ARD steht vor Roubaix mit Mikro vor dir und sagt dann, ja, Herr Waldscheid, was wollen Sie denn heute werden? Und da muss man für sich selber die richtige Balance finden aus Ambitionen, aber auch nicht übertreiben und so weiter. Bevor wir vielleicht auch dazu übergehen, hätte ich nochmal die Frage, die, glaube ich, auch der Richard eben so ein bisschen implizit meinte. Findest du nicht, dass erfolgreiche Sportler auch oft so eine selbstbestimmte Prophezeiung sind, weil ich finde, es wird oft falsch gemacht, dass man dann den Leuten ausschließlich zuhört, die erfolgreich sind und fragt, wie machen die das denn? Und manchmal denke ich mir, ja gut, das ist halt auch einfach so ein bisschen God-given Talent und man muss eigentlich die Leute fragen, die so zur Kategorie 1b gehören, die halt mit sau viel Arbeit dahin gekommen sind. Also schon Leute, die sehr gut sind, weil es bringt ja auch nichts, Mittelmaß zu befragen, so dann hat man da vielleicht auch nicht so viel Mehrwert von. Aber Leute, die jetzt nicht so das Riesentalent haben, aber wie auch immer, dann irgendwie in die Spitze dazugekommen sind. Also für mich wäre jetzt ein Beispiel Jasper Stuyven. Der ist über viele Jahre extrem gut. Also Superfahrer. Aber der ist jetzt auch nicht so gut wie Mats Pedersen zum Beispiel. Und was macht der denn? Zum Beispiel jetzt, wo wir über das Thema Mindset reden oder über das Thema Zielsetzung oder wie auch immer, was macht der denn, um da immer wieder dran zu bleiben? Weil das ist ja auch irgendwie alles ganz schön schwierig. Ne? Auf der einen Seite bist du erfolgreich, du verdienst sehr viel Geld, aber trotzdem sportintern gibt's immer wieder eine nennenswerte Anzahl von Fahrern, die in Ticken besser ist. Ich meine, klar, den Moment Sanremo gewonnen etc., das gibt's alles, höchst Respekt, keine Frage, aber trotzdem, da steckt ja so viel Arbeit drin und warum bleibt man dann da dran? Und so Fahrer finde ich dann fast interessanter.
Ja, ich weiß es gar nicht genau in seinem Fall. Also ich kenne ihn ja nicht persönlich und weiß nicht genau, was da irgendwie genau seine Motivatoren sind, dass er da sich immer wieder in diese Punkte reinbegibt oder da an sich arbeitet. Aber auch da, also ich würde jetzt behaupten, du würdest das doch nicht machen, wenn du nicht irgendwie an gewissen Punkten Spaß und Freude an der Sache hättest, oder nicht? Also ich glaube, dass das schon immer eine sehr große Rolle spielt und ganz ehrlich, am langen End gesehen ist das Motiv, warum man irgendwie was macht, doch eigentlich immer unklar.
Werbung. Jungs, Winter für Winter sitze ich da auf der Rolle und strampel mir die Seele aus dem Leib und da ist mir eine geniale Geschäftsidee gekommen. Was wäre denn, wenn ich die Watt, die ich in die Pedale reingebe, einfach 1:1 so ins Stromnetz einspeisen könnte? Da würde ich mir doch eine goldene Nase verdienen, oder?
Das klingt auf jeden Fall ökologisch und geschäftlich nach einer guten Idee, du kleine Sparmaus. Aber 2 Stunden 200 Watt, ich schätze, damit würdest du so 20 Cent sparen. Wenn du aber wirklich Geld sparen willst, dann solltest du mal über Wechselpilot nachdenken, denn die sorgen dafür, dass du immer im besseren Energietarif bist und das jedes Jahr.
Den Tarifrechner bei Wechselpilot, den hast du auch in 5 Minuten ausgefüllt und dir werden dann 3 günstigere Tarife für deinen Wohnort vorgeschlagen, egal ob Strom oder Gas. Dann gibt es einmal den Preissieger, die Expertenempfehlung oder auch eine Öko-Alternative. Und das Beste daran ist, die Kommunikation mit deinem alten Anbieter und deinem neuen Anbieter wird auch von Wechselpilot übernommen.
Ihr fragt euch jetzt, boah, das klingt irgendwie ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Gibt es da keine versteckten Kosten? Nein, es ist einfach so, dass Wechselpilot sich 20% der Ersparnis von euch schnappt. Und so finanziert sich dann der Service eben und bleibt unabhängig. Aber ich habe noch ein kleines Angebot, noch ein kleines Schmankerl zum Ende. Denn mit dem Code RTW, alles großgeschrieben, bekommt ihr auch nochmal 20 Euro bei eurem ersten Wechsel Cashback obendrauf. Na, wenn das kein Angebot ist. Alle weiteren Informationen findet ihr wie immer in den Shownotes. Da gibt es auch die Wechselpilot-Internetseite www.wechselpilot.com und jetzt geht's weiter mit der Folge. Werbung Ende.
Also ich stimme dir da total zu, ich sehe das sehr ähnlich, dass das alles gar nicht so kompliziert ist, denn im Endeffekt ist es ja so, wenn jeder individuell unter das, was er macht, einen Strich drunter zieht und für ihn da eine positive Bilanz steht, dann ist es ja erstmal gut und dann kann man dann sozusagen in die Feinheiten reingehen, wie groß ist denn jetzt diese positive Bilanz oder geht die schon Richtung Null, zeichnet sich ab, dass sie vielleicht sogar ins Negative geht, muss sich irgendwas verändern und das sind dann vielleicht dann auch Maßnahmen, die man ergreifen muss, so im Kleinen der Trainerwechsel, im Mittelgroßen der Teamwechsel oder im ganz Großen sozusagen auch der Wechsel der Profession oder einfach ganz was anderes zu machen. Nochmal zu dem Thema so Aufbau auch speziell Richtung Leistungssport etc. mit Druck umgehen. Kannst du da irgendwie so Strategien benennen, wo man sagt, jetzt beispielsweise als Nachwuchssportler, ich habe einfach Angst vor dem Rennen, ich fühle mich da unwohl, aber eigentlich möchte ich das ja alles dann doch ganz gerne. Wie kann ich mir die Situation da einfacher machen? Gibt es da irgendwas oder muss man da einfach durch?
Ich glaube, dass das halt meistens dann irgendwie ein Problem ist. Also wenn... Fangen wir anders an. Also wenn ich jetzt irgendwie Angst davor habe, in ein Rennen reinzugehen und Angst ist ja immer eigentlich ein emotionaler Zustand, der, wo man nur sagen kann, Angst ist Angst. Also Angst ist so eine starke Emotion und die überwischt dann irgendwie das Ganze, dass man so fast in unsere 3 Fluchtmechanismen irgendwie reinkommt und Zustände erfährt, die nicht so schön sind und es hat vielleicht dann so eine lähmende Wirkung oder so. Und normalerweise glaube ich manchmal, dass das halt so einen Ausgangspunkt hat, wo man irgendwo vielleicht auch einen Selbstvertrauensproblem hat. Also habe ich mich irgendwie sehr gut vorbereitet oder nicht? Oder wie es dann im Einzelnen aussieht, kann man gar nicht genau sagen. Also ich kann immer zum Beispiel jetzt nicht gerade sagen, was würde ich jetzt einfach theoretisch nur auf die Frage antworten? Weil wenn du jetzt die Psychologie zum Beispiel aufmachst, dann ist das Ding so komplex und so tief, dass du halt immer im Einzelfall schauen musst, okay, was steht denn jetzt bei ihm persönlich mit dieser Angst in Verbindung? Ist das irgendwie vielleicht das Gefühl zu haben, nicht genug und gut vorbereitet zu sein? Ist es vielleicht irgendwie, weil ich meine Eltern, meine Freundin, meine Partner, meine Unterstützer enttäusche oder so? Also es ist halt immer, es ist sehr komplex und du kannst es nicht so pauschal oder irgendwie eine allgemeine Aussage jetzt in meiner Meinung nach dazu geben. Also ich kann das zumindest nicht. Ich würde halt immer im Einzelfall schauen, okay, was ist das bei dir? Weil ich finde, es ist immer der Persönliche, der Einzelne, der dort auf dem Fahrrad sitzt. Und jeder Mensch ist irgendwie so einzigartig mit seiner Individualität, dass du halt nie genau weißt, was ist jetzt bei ihm irgendwie genau das Ding. Deswegen ist es für mich auch immer wichtig, mit dem oder derjenigen irgendwie ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, um halt zu merken, okay, was ist denn da in der Tiefe? Weil wenn wir uns jetzt unseren Eisberg, der halt unbewusst ist, in uns anschauen, dann kriegen wir ganz viel von unseren Handlungsimpulsen einfach bewusst gar nicht mit, sondern wir machen das irgendwie, wir stopfen uns morgens automatisiert vielleicht den Kaffee rein oder im Büro die Gummibärchen und abends sagen wir, nee, ich habe heute nichts Süßes gegessen oder so, weil es irgendwie gar nicht auf der Festplatte drauf ist. Versteht ihr den Punkt, den ich da drinnen meine?
Ja, absolut. Was mich dann in dem Zusammenhang vielleicht mal ganz konkret zu deiner Arbeit bei Lidl Track interessieren würde. Du sprichst gerade diese ja hohe Individualität von Menschen an und ich frage mich jetzt, okay, es gibt 30, 35, Max, korrigier mich, wenn ich falsch liege, Fahrer im Männerteam, es gibt nochmal irgendwie 25, 30 Frauen, dann gibt es noch ein U23-Team. Also wie viele Sportpsychologen seid ihr in Summe und wie viele Athleten kannst du überhaupt betreuen? Weil es ist ja ganz wichtig bei so einer, ja, auch wenn es jetzt keine ausschließlich therapeutisch orientierte Arbeit ist, aber auch bei einer psychologisch performanceorientierten Arbeit ist die menschliche Passung ja erstmal ganz wichtig. Mhm. Und man kann ja auch nicht irgendwie am Tag mit 6 verschiedenen Leuten sprechen, weil das ja dann doch immer sehr, sehr intensiv ist, um sowas dann individuell abzustimmen, oder?
Nee, wir sind 3. Also die Elisabetta, die ist seit, glaube ich, 5 Jahren jetzt im Team. Und dann ist jetzt in diesem Jahr bin ich noch dazugekommen. Und der Enrico, der nebenher noch bei Juventus Turin als Sportpsychologe arbeitet. Und wir sind jetzt zu dritt halt für alle Athleten in Summe zuständig.
Und melden die sich dann bei dir? Oder wie sieht es aus? Gehst du dann auf die Athleten zu?
Also eigentlich, wenn wir so zum Beispiel unsere Trainingslager haben, dann sind wir dort und führen mit jedem der Athleten so unsere Gespräche und kriegen dann irgendwie ein Bild und machen dann sozusagen ein Angebot. Also
okay.
Gibt es irgendwie etwas, wo du dich entwickeln möchtest? Gibt es etwas, was dich belastet? Und versuchen dann halt mit dem oder derjenigen zusammenzuschauen, was irgendwie die optimale Herangehensweise in Bezug auf seine Problemstellung dort ist.
Jetzt ist es ja auch wirklich eine schwierige Situation für dich, wenn ich beispielsweise zu dir komme und mich über das Team beschwere, sage, ich verstehe mich nicht mit dem sportlichen Leiter, das Teammanagement packt mich nicht richtig an, hier und da hakt es. Das ist ja dann, das wäre ja dann in dem Fall negatives Feedback, was ich dir mitbringe. Wie gehst du damit um? Weil du trägst ja auch, wenn du mit mir sprichst, also jetzt nicht zwangsläufig, wenn wir miteinander reden, aber generell bist du ja Teil des Teams, du wirst vom Team beschäftigt. Wie gehst du dann mit diesem Konflikt um?
Ich finde, das ist ein bisschen so Teil so meiner Professionalität da drinnen, dass ich halt versuche, so einen neutralen Punkt da drinnen zu bewahren. Also ich versuche immer, nicht parteiisch zu sein. Natürlich geht das nicht immer. Manchmal ist auch das, dass wir, wenn wir dort sitzen, gewisse Dinge erst im Nachgang irgendwie mitbekommen, was irgendwie wie wo genau passiert. Aber normalerweise ist für mich so mein Credo, versuchen neutral zu bleiben, eine Neutralität zu bewahren, weil normalerweise ist ja was im Teamgefüge manchmal passiert, wenn so Spannungen entstehen zwischen Athlet und sportlicher Leiter, ist es vielleicht, weil man sich falsch verstanden fühlt. Also der sportliche Leiter hat vielleicht jetzt nochmal ein stereotypes Beispiel, irgendwie eine harte Hand und sagt, du hast da und da und da irgendwie einen Fehler gemacht, der Athlet ist jemand, ich bin sensibel und kann mit Fehlern nicht so gut umgehen. Und dann ist halt so direkt so ein bisschen so eine Spannung im Raum, wo man nicht so gut mit umgehen kann. Und ich glaube, mein Punkt da drinne ist es, oder so verstehe ich mich da, eher wie so ein Neutron in einem Atom zu sein, dass du halt die Situation ein bisschen neutralisierst, weil alle beide sind ja am gleichen interessiert. Also alle beide wollen ja irgendwie, dass die eigene Performance oder dass die Performance des Teams irgendwie gut funktioniert. Und manchmal gehen dort irgendwie Prozesse auf, wo man gar nicht so genau weiß, warum ist das jetzt wie entstanden oder warum habe ich jetzt gerade so reagiert. Und ich denke, da ist es halt wichtig, dass wir zum Beispiel als diese neutrale Position doch irgendwie da sind und nicht irgendwie, zum Beispiel diese Stigmatisierung, die es im Leistungssport gibt. Also ich zeige mich nicht schwach, ich bin psychisch immer stark und da. Das führt ja dazu, dass halt so Hilfe, die man in dem Bereich, den wir da jetzt anbieten, nicht unbedingt annimmt.
Es ist ja auch neben den Punkten, die du jetzt gerade erwähnt hast, auch von beiden Seiten, sowohl vom psychologischen Team als auch vom Teammanagement kommuniziert, dass wir zwar alle zur selben Truppe gehören, dass das aber absolute Vertraulichkeiten sind, die beim psychologischen Team bleiben.
Genau. Also für mich nochmal kurz so zum Hintergrund, jetzt in dieses Team reinzugehen. Das ist ja, ich habe ja selber schon eine eigene Geschichte mit dem Kernteam dieser Mannschaft. Also ich bin ja damals selber in der Mannschaft gefahren und es sind jetzt ganz viele.
Muss man ganz kurz einhaken, da sprichst du vom Team Leopard und dem Vorgänger Saxo Bank.
Genau.
Und da waren verschiedene, wie zum Beispiel Teammanager Luca Guercilena, damals schon beteiligt und der ist jetzt heute auch nach vielen Jahren immer noch Teammanager. Oder die Schleck-Brüder beispielsweise sind damals Fahrer bei Saxo Bank, bei Leopard gewesen und sind heute in unserem Management tätig.
Genau. Und es ist halt so, dass wir halt diese Position haben. Also das, wenn es da irgendwie ein privates Problem gibt, was der Athlet irgendwo hat, oder sei es drum, wir sind ja auch für den Staff, wenn es in einer Akutsituation bei den Rennen irgendwo brennt, zuständig oder zur Verfügung. Das bleibt bei uns. Also wir haben da jetzt nicht irgendwie so eine Bringschuld nach oben, um irgendwie so eine Art Durchleuchtung oder sowas zu fabrizieren, sondern wir sagen dann vielleicht, es gibt gerade irgendwie ein persönliches Problem und da ist gerade dann der Deckel drauf. Also dann ist es in unserer Hand zu sagen, was jetzt irgendwie die richtige Herangehensweise ist. Und wenn es dann vielleicht so intensiv ist, dass es dann vielleicht mal einen therapeutischen Support von außen braucht, weil es irgendwie ein tieferes Problem gibt, dann ist es so, dass wir das dann halt auch in die Wege leiten können.
Findet ihr auch, also weil wir ja gerade irgendwie so über das Team hinter den reinen Sportlern sprechen, du hast gerade auch schon gesagt, du wärst theoretisch in Akutsituationen auch für den Staff zum Beispiel zur Verfügung, also für die Betreuer, die mit dem Team unterwegs sind oder auch vielleicht sogar für die sportlichen Leiter. Ich finde das ja relativ interessant, dass sich auch im Radsport, zumindest in der Zeit, in der ich noch semi-professionell gefahren bin, Max, kannst du gleich auch mal sagen, ob sich das vielleicht ein bisschen geändert hat, dass sich sehr, sehr stark viele Jahre lang diese Mentalität der harten Hand schon sehr stark etabliert hat. Also viele sportliche Leiter sind sehr klar in ihren Ansagen, haben eine sehr hohe Erwartungshaltung. Es wird auch mal gerne gut und gerne irgendwie ein bisschen rumgeschrien, wenn irgendwas nicht so gut läuft. Und die Leute werden auch klar und direkt angegangen. Es herrscht eine sehr offene Kommunikation. Und das finde ich interessant, weil gerade jetzt so Sachen mit Sportpsychologie oder sowas, die werden von solchen Leuten ja auch immer schnell so als, ja, das ist alles irgendwie so glattgewaschenes Zeug, das braucht kein Mensch, irgendwie angesehen. Ich finde aber, dass dieses Leute, die eigentlich wollen, also Leistungssportler sind ja Menschen, die in der Regel Leistung bringen wollen, dass wenn man die so, ja, hart angeht und irgendwie fertig macht, wenn sie dann noch nicht gut performt haben oder sowas, dass das eigentlich ein total performance-minderndes Umfeld ist im Sport. Wie nimmst du das wahr? Dominik, hat sich das geändert, Max? So ein bisschen eine Doppelfrage an euch.
Also ich merke da auf jeden Fall eine Veränderung. Also wie gesagt, es ist für mich immer noch so, ich bin jetzt so frisch wieder in dem modernen Radsport, den habe ich ja über 10 Jahre gar nicht mitgekriegt und nebenher bin ich Papa geworden, habe da meine Studiensachen gehabt und so. Also ich hatte nicht so viel Zeit, um irgendwie aktiv noch in einem Sport drinne zu sein und ein Gefühl zu haben. Aber ich merke auf jeden Fall, dass da irgendwo eine Veränderung drin ist. Und ich glaube, dass da ist auch auf jeden Fall ab einem gewissen Punkt auch so ein Entwicklungsdruck da gewesen, wenn man darüber nachdenkt, dass irgendwann der Frauenradsport zum Glück in die Richtung sich entwickelt hat, wie er das getan hat und immer noch tun kann. Und da war es ja so, dass viel an anderem, wie soll ich sagen, also man musste sich anders entwickeln und du kannst jetzt nicht einfach mit dieser harten Hand die ganze Zeit da weiterfahren. Ich denke, dass das nicht mehr so ist, wie das früher zum Beispiel war. Also ich habe ja diese Kernstrukturen als junger Fahrer noch von der DDR mitbekommen. Also wo ich damals in den Osten gegangen bin, da hatten wir da auch Trainer, die haben auch regelmäßig mal gerne die Hand fallen lassen. Und solche Geschichten, das glaube ich nicht, dass es das heutzutage gerade in diesem professionellen Sport oben mit dieser ganz harten Linie noch gibt. Also zumindest nicht dort, was ich jetzt an Einblicken habe.
Also würde ich eingeschränkt mitgehen, aber definitiv nicht 100%, weil ich finde, dass der Radsport da schon eine große Ambivalenz lebt, weil bei uns ist es auch ganz oft im Podcast generell Thema, dass wir auf einer sportwissenschaftlichen, trainingswissenschaftlichen Materialebene, wie auch immer, sehr fortschrittlich sind, auch verglichen mit anderen Sportarten. Auch da gibt es mit Sicherheit noch viel rauszuholen, viel zu optimieren und so weiter, aber grundsätzlich ist der Radsport da definitiv fortschrittlich. Aber ich muss sagen, dass ich finde, dass in verschiedenen speziell Geisteshaltungen der Radsport echt noch sehr konservativ ist. Also ich meine, stellt euch einfach mal die Frage, es gibt bisher noch keinen Radprofi, der sich als schwul geoutet hat. Mhm. Und da gibt es noch so viele Dinge, die mit Stigmatisierung und all dem zu tun haben, dass ich auch glaube, dass in ganz vielen Teams, nicht bei uns, aber ich denke, dass in ganz vielen Teams auch alleine die Tatsache, dass ein Teampsychologe zur Verfügung steht, dass man den gegebenenfalls aufsuchen kann, alleine das schon zu einer Stigmatisierung führt.
Mhm. Ja, ich finde, also danke erstmal dafür deine Stimme und deine Position, die ein bisschen konträr zu meiner ist irgendwo. Aber das ist das, was ich zum Beispiel meine. Ich bin die letzten 10 Jahre nicht so nah da dran gewesen, dass ich das irgendwie von der ganzen, ich sag jetzt mal, World Tour-Ebene aus bewerten und eine Aussage darüber abgeben kann, sondern meine Stimme oder meine Antwort, die kommt halt so von dem Punkt, wo ich merke, was sind jetzt meine Berührungspunkte? Und das ist das, was ich so mit dem Teamwissen, was ich jetzt von unserer Seite aus dort bekommen oder an Einblicken hatte, sagen kann. Und da glaube ich nicht, dass das so ist, wie es früher mal war.
Ja, du hattest eingangs, hast du ja deine Rolle so ein bisschen beschrieben, in der du dich ja gerade befindest, so eine Findungsphase. Du schaust dir halt noch alle Prozesse an und schaust so, okay, wo ist eigentlich mein Job? Und dass die Rolle des Sportpsychologen in anderen Sportarten schon vor vielen Jahren ganz normal war. Welche Sportarten sind das, wo viel früher mit Psychologie und so gearbeitet wird?
Ich glaube, du musst dir einmal nur so einen Aufschlag von so einem Tennisspieler angucken, dann weißt du, wo die am längsten im Einsatz sind.
Ja, da, und ich glaube, im Fußball sind sie auch schon echt seit einigen Jahren. Ne? Ich glaube, der Hans-Dieter Herrmann, unser sehr bekannter deutscher Sportpsychologe, ich glaube, aus Tübingen kommt der irgendwo her, der ist ja, glaube ich, schon seit 20 Jahren in der betreuenden Funktion von der Fußballnationalmannschaft. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die richtige Jahreszahl gesagt habe, aber ich glaube schon sehr, sehr lange.
Mhm. Aber auch da gibt es ja auch den Effekt immer, da wo viel Geld zu holen ist sozusagen, da wird auch früher in jede Ecke reingeguckt, wo man noch ein bisschen was optimieren kann. Insofern ist das ja auch ein ganz natürlicher Verlauf, so dass es jetzt beispielsweise in einer Sportart wie dem Fußball früher anfängt als im Radsport.
Mhm. Ja, aber ich finde das jetzt schon interessant. Also wie wird denn deine... Klar, du bist jetzt noch nicht ganz so lange dabei, aber wie hast du das Gefühl, wirst du angenommen von den Sportlern? Weil wir haben es ja gerade irgendwie, der Max hat es ja anklingen lassen, ist schon sehr ambivalent im Sport immer noch. Ich glaube, es kommt eine neue Generation hoch, bei denen das schon auf dem Schirm ist, dass man auch was mit der Psyche machen kann und nicht nur mit der Physis. Mhm. Aber wie sind da so die Reaktionen da drauf? Wie nimmst du das wahr?
Also, wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, es ist noch immer so ein bisschen der Punkt, wo ich sagen muss, ich muss mir das Vertrauen auch noch ein bisschen erarbeiten und verdienen, dass das irgendwie eine gute Idee ist, in dem Bereich sich irgendwie auszutauschen und an irgendwelchen Dingen zu arbeiten, weil das ist natürlich ein kleiner Entwicklungsprozess. Also ich glaube nicht, dass das so ist, man geht da irgendwie hin und sagt, hallo, hier bin ich, und dann kommen auf einmal alle, die man irgendwie... wo man denkt, ah, da arbeite ich jetzt mit zusammen, die kommen tagtäglich zu einem und sprechen mit einem über ihre Anliegen. Denn ich glaube, dass das auch irgendwo wichtig ist, dass das halt für denjenigen oder ich sage jetzt mal für den Athleten auch wirklich passt. Und ich denke, dass wir am Anfang auch ein bisschen, wie soll ich sagen, so eine, wie nennt man das in der Schule, so eine Bewährungszeit irgendwie haben, wo wir eine Startphase haben, um halt zu schauen, okay, wie können wir überhaupt jetzt das Ganze in Summe für ein ganzes Team so vorantragen oder voranbringen, dass es irgendwie einen Mehrwert für den Einzelnen irgendwo da drin hat. Und ich denke, dass die Phase, die paar Tage, die man sich jetzt gesehen hat, also ein Trainingslager im Dezember, ein Trainingslager im Januar, dass es einfach noch zu kurz ist, um das irgendwie genau beantworten zu können. Also ich merke nur mit den Athleten, mit denen ich bisher zusammenarbeite, dass ich da schon irgendwie eine gute Kontakt habe und einen regelmäßigen Austausch habe und dass das so, dass es anläuft. Also das würde ich schon sagen, dass das sich in eine sehr, sehr gute und schöne Richtung entwickelt.
Wie war das für dich, als du im Team angefangen hast? Weil natürlich hast du Berufspraxis schon gesammelt, keine Frage, aber nichtsdestotrotz kommst du ja jetzt sehr schnell in die allerhöchste Ebene unseres Sports, in eins von den absoluten Top-Teams. Und du bist ja mit der Branche vertraut aufgrund deiner eigenen rennfahrerischen Vergangenheit. Insofern glaube ich, dass da wahrscheinlich alleine darüber Berührungsängste ein bisschen entfallen. Aber wenn man sich das jetzt mal neutral vorstellt, ist es ja auch so, dass du extrem schnell, meiner Meinung nach auch glücklicherweise, denn aufgrund der Gespräche, die ich mit dir schon hatte, bevor du ins Team gekommen bist, kann ich auf jeden Fall sicher sagen, dass das ein absoluter Mehrwert ist. Aber wie ist das für dich, da jetzt direkt ganz oben anzufangen? Hast du da auch in gewisser Weise Druck oder auch die Befürchtung, dem nicht gerecht zu werden? Oder wie gehst du damit um?
Ja, stimmt. Wenn so ein Jonathan Milan oder sowas, so ein echter Top-Top-Athlet auf einmal bei dir in der Sprechstunde sitzt, sage ich jetzt einfach mal so, da würde ich mich dann als Therapeut dann oder als Sportpsychologe ja auch fragen, hoffentlich mache ich da jetzt nichts falsch.
Ja, genau. Also du arbeitest sofort mit absoluten A-Plus-Level-Fahrern so in der World Tour zusammen. Und es ist jetzt, also wenn du es auf andere Sportarten übertragen würdest, wenn du jetzt, weiß ich nicht, ins Gewichtheben gehen würdest, dann würdest du da sofort mit dem, weiß ich nicht, Weltrekordler oder mit dem Podium von Olympia oder sowas zusammensitzen. Und denen will man ja auch weiterhelfen.
Also ich kann da nur von meiner Seite oder was meine persönliche Herangehensweise ist oder meine Werte da sind, ich kann da euch sagen, für mich ist es eigentlich kein Unterschied. Also ich würde einen Jonathan Milan nicht anders behandeln als irgendwie einen Devo-Fahrer. Wahrscheinlich wäre es dann so, dass es irgendwie natürlich eine andere Priorisierung hat, aber an sich, wenn ich mit jemandem zusammen im Raum sitze, dann ist Mensch ist Mensch. Also für mich ist das kein Unterschied, nur weil irgendwie der schon irgendwie 25 Trophäen mehr hat als der andere, dass ich da irgendwie einen Unterschied mache. Also so ist das für mich nicht.
Ja, okay. Also da drin liegt aus meiner Perspektive so der absolute Mehrwert von Leuten, die aus der Branche stammen. Also ich glaube, dass es auch immer gut ist, jetzt nicht speziell in dem Bereich, aber so generell ist es immer so eine Balance aus Erfahrung und auch frischem Wind von außen. Aber jetzt gerade, wenn man eine persönliche Ebene finden muss, finde ich es auch total wertvoll, dass du eben so bist. Und das ist definitiv der Fall, weil ich glaube, dass wenn man von außen reinkommt, dass man sich dann oft von Erfolg oder Ähnlichem blenden lässt. Und wenn man den ganzen Zirkus schon mal selber aktiv gemacht hat, dann ist man da einfach viel näher und viel unbefangener drin. Also ich meine, das würde ja jedem von uns so gehen, wenn wir jetzt in irgendeine andere Sportart außer dem Radsport gehen und wir lernen jetzt, ich sag jetzt mal, Thema Skifahren ist jetzt nicht mehr aktiv, aber wir würden jetzt plötzlich mit Felix Neureuther zusammenarbeiten, ist wahrscheinlich so auf Anhieb der einzige deutsche Skifahrer, den wir vier jetzt so nennen könnten. Und da ist man ja wahrscheinlich eher von einem Star eingeschüchtert als in der eigenen Branche, die man auch, in der man sich selber sicher fühlt und die man selber im Zweifel auch mal halbwegs beherrscht hat.
Also ganz kurz, ich kannte den nicht. nee, ich, also bei manchen Sportarten kenne ich mich einfach wirklich nicht so nicht so gut aus und der Name hat mir wirklich nichts gesagt, weil ich habe auch zu Hause seit, ich glaube, 14 Jahren keinen Fernseher mehr stehen und Nachrichten oder so höre ich auch nicht sonderlich oft, sondern ich interessiere mich halt meistens so für die Dinge, die mich wirklich interessieren und da stecke ich irgendwie meine Energie rein. Und für mich ist es wirklich so, also egal wo das ist, es ist auch so, ich gehe in den Supermarkt und Mensch ist Mensch. Also das ist irgendwie für mich einfach so eine Kerneinstellung, weil ich glaube, dass das immer sehr wichtig ist, immer die Wertschätzung und den Respekt zu geben. Und das hat jeder erstmal so in so einer gleichen Dosis irgendwo verdient. Und ich glaube, dass das auch sehr wichtig ist, um überhaupt eine gute Arbeit machen zu können nachher. Weil wenn man jetzt auf diese Erfolgswelle oder diesen Anker, der im Vorhinein so dranschnitt, einsteigt, dann kann man, glaube ich, nicht so eine gute Arbeit machen, sondern es ist ja wirklich so, dass ein Radrennen ist ja eigentlich auch nur dann zu Ende, wie ein Seiltänzer, der irgendwie im Zirkus auf der Manege mit diesem Balance-Ding da über das Ding geht, der ist, wenn du 10 Zentimeter vor dem anderen Endpunkt bist, dann drohst du ja am meisten die Konzentration zu verlieren, weil du bist ja irgendwie kurz vorm Ende und hast das Ziel so nah vor Augen. Und dann passiert ja meistens die Krise. Und ich glaube, ein Radrennen kannst du auch nur gut fahren oder gewinnen, wenn du wirklich bis zum Ende die Konzentration hast. Und ich glaube, dass es wichtig ist, nicht im Vorhinein mit dieser Erfolgsschleife in diesen Kontakt oder in die Arbeit reinzugehen, weil dann kannst du das nicht frei sehen. Und ich glaube, man muss das immer frei sehen können, um halt irgendwie wirklich so eine gute Arbeit, die auf Augenhöhe ist, um halt die zentralen Punkte, die halt wichtig sind, auch irgendwie rauszukristallisieren nachher.
Ich hab eben noch mal über den Gedanken nachgedacht, dass du ja mit so absoluten Top-Athleten arbeitest, wie so Milan oder Ayuso jetzt im Fall Lidl Trek. Und da ist mir die Frage gerade aufgekommen, wie wichtig ist das eigentlich, dass man in so einem Therapiegespräch vielleicht sogar seine Muttersprache hat, um sich auszudrücken? Also gibt es da irgendwelche Schwierigkeiten, wenn man jetzt sagt, der müsste, also Ayuso müsste ja irgendwie in Spanisch eigentlich mit dir reden, nicht auf Englisch, um wirklich vielleicht genau das auszudrücken, was ihn beschäftigt?
Also ich glaube, dass das halt, wenn, du hast ja Therapiegespräch gesagt, das ist ja das, was wir zum Beispiel dann ja, oder ich mit ihm nicht führen würde. Und ich glaube, wenn du ein wirkliches Therapiegespräch führst, ist es wichtig, in deiner Muttersprache die Dinge zu bewegen und zu bewältigen. Also ich merke zum Beispiel bei mir persönlich auch, wenn ich jetzt mit Max das Ganze auf Englisch machen würde, ich habe immer noch ein paar Adjustierungsprobleme, um halt, natürlich lese ich das ganze wissenschaftliche Studienzeug manchmal auf Englisch und habe das Vokabular irgendwie im Kopf, aber ich kann es halt nicht mehr so richtig anwenden, weil ich halt 10 Jahre nicht richtig fließend Englisch gesprochen habe. Und das ist halt zum Beispiel was mir am Anfang dann eher ein bisschen Stress macht, wo ich dann merke, okay, warte mal, eigentlich wüsstest du jetzt so und so, wie du das eigentlich in deiner Sprache erzählen und transportieren würdest, aber jetzt gerade fehlt irgendwie der englische Hook an der Stelle. Und das ist halt irgendwie etwas, wo ich am Anfang merke, da habe ich eher eine Schwierigkeit mit oder ist etwas, wo ich mich selber optimieren möchte und halt wieder irgendwie Vokabeln dazu lerne, um halt an meiner Aussprache wieder besser zu arbeiten. Deswegen, ich glaube, dass es enorm wichtig ist, manchmal so in der Kultur zu sprechen. Und du hast ja auch in der Psychologie, hast du kulturell manchmal irgendwelche Defizite, die du einfach nicht verstehst, wenn du irgendwie als deutscher Psychologe da auftrittst. Zum Beispiel ist so eine Sozialphobie, die wir hier in unserem Diagnosesystem so als phobisch darstellen würden, die ist in anderen Kulturen, ist es eher als Kompliment im sozialen Kontakt ein bisschen mehr auf Distanz zu gehen. Und so, verstehst du den Hook, den ich damit meine? Also da ist es halt einfach wichtig zu schauen, wie können wir das möglichst gut irgendwie anbieten? Und wir machen das bei uns so, dass wir halt versuchen, die Kulturen ein bisschen so an die unterschiedlichen Nationalitäten, die wir da in unserem psychologischen Departement haben, anzubinden.
Was sind denn so die häufigsten Probleme, mit denen Radprofis so in so Therapien reingehen? Also sind das so ganz alltägliche Sachen, wie normale Menschen auch haben, irgendwie so Schlafstörungen oder sowas? Ist irgendwie Panikattacken? Weil irgendwie so Panikattacken ist ja sowas, das ist was irgendwie immer größer wird in der allgemeinen Bevölkerung, aber hat ja auch viel auch mit irgendwie so Druck oder Angstzuständen zu tun. könnte ja auch im Leistungssport eine Rolle spielen. Also mit was, oder kommen die sehr unspezifisch und sagen, ja, lass erst mal reden oder vielleicht werde ich einfach besser dadurch.
Also ich kann dir das im Detail, kann ich dir das nicht beantworten, weil ich würde auch da wieder sagen, das ist wieder so komplex, dass man nicht einfach sagen kann, das und das ist das Häufigste, was du irgendwie hast. Was man dazu sagen kann, ist, dass natürlich Drucksituationen immer irgendwo eine Rolle spielen. Mhm. Also wenn ich mich unter Druck gesetzt fühle, weil ich irgendwie ein schlechtes Jahr gehabt habe, ich komme aus einer Verletzung raus und jetzt habe ich irgendwie einen Stress, weil ich gehe in ein Vertragsjahr rein, dann spielt das natürlich eine Rolle. Also wie man sich dann da miteinander austauscht und irgendwie schauen kann, dass er sich irgendwie in eine gute Richtung wieder begeben kann, ohne diesen Stress da drin so zu spüren. Aber dass du jetzt sagen kannst, das ist so viel, das ist so viel, das ist so viel, da würde ich auch wieder sagen, entweder bin ich zu früh, die Zeit ist zu kurz, dass ich einen Einblick habe, oder es wird bei dem bleiben, was mal irgendwie meine Philosophie und Herangehensweise ist, dass man immer im Einzelfall halt wieder schauen muss, was da die zentralen Elemente und Punkte sind.
Okay, dann hätte ich noch so einen vielleicht etwas größeren Themenkomplex mitgebracht, weil das hat mich schon sehr interessiert. In den letzten Folgen hat der Max immer wieder mal anklingen lassen, dass er, kleines Beispiel, ist eine sehr herrliche Wiederholung, Richard Weinsheimer.
Rhetorisch top.
Ja, rhetorisch 1A, super Moderator. Dass er sagt, okay, ich wäge ab, was bringt mir mehr? Mich psychisch irgendwie gut zu fühlen, Spaß an der Sache zu haben oder mein Essen abzuwiegen. Was bringt mir mehr, zu Hause zu schlafen, meine Freunde und Familie um mich herum zu haben und irgendwie abends mal mit Freunden ein Bierchen trinken zu gehen oder zum 7. Mal ins Höhentrainingslager zu gehen. Und eigentlich ist das, was der Max da beschreibt, ja so dieses Konzept vom ganzheitlichen Athleten. Also der Athlet, der eben nicht nur an seinem physischen Potenzial gemessen wird, sondern das physische und das psychische Potenzial wird als eins betrachtet und man versucht dann da eben den besten Mittelweg zu finden. Mhm. Und ich glaube, das ist was ich auch im Amateursport beobachte, was viele Leute eigentlich gar nicht so auf dem Schirm haben, aber wo meiner Meinung nach riesige Potenziale oder eigentlich sogar, ich glaube, dass die Potenziale da größer sind als im rein physischen.
Mhm. Was ist die genaue Frage da drin, ne? An mich? Oder soll ich einfach generell was dazu sagen?
Nee, mich interessiert, wie du das vor allem wahrnimmst du arbeitest ja mit Sicherheit auch mit jungen Athleten zusammen. Also wie bewusst ist den Sportlern, mit denen du zusammenarbeitest, dass es mehr gibt als physisch leistungssteigernde Komponenten in ihrem Training und sowas?
Also ich habe tatsächlich einen Nachwuchsathleten, mit dem ich sehr intensiv zusammenarbeite, der sich genau diese Frage gestellt hat. Und man merkt, dass das, weil er im Vorhinein das versucht hat, diese ganze Parameter, die in den Sport so reingekommen sind, also physiologisch optimiere ich das, ich kontrolliere das, bei ihm irgendwie zu so einer mentalen Diskrepanz irgendwo beigetragen haben. Und das hat halt dazu geführt, dass er halt irgendwie gar nicht mehr an seinem Selbstvertrauen irgendwie richtig dran war, um halt im Sport sich mental wohlzufühlen und gut performen zu können. Und das führt halt irgendwann dann, wenn man das länger macht und sich da drinnen verliert, zu so einer Spirale, die halt eigentlich auch dann langfristig gegen die Performance irgendwo führt. Und ich glaube, dass es halt wichtig ist, gerade so genau wie die Wissenschaft geworden ist, um halt zu erkennen, was ich im Rennen an Ernährungsbedarf habe, um zu wissen, wie ich ein Höhentrainingslager gestalte, dass man sich überhaupt im Vorhinein mal die Frage stellt, bin ich überhaupt der Typ, der sich jetzt irgendwie 2 Wochen lang auf einen Berg setzt und mental halt nicht wohlfühlt damit? Da glaube ich, dass das halt ein zentraler Ausgangspunkt ist, sich zu fragen, wie geht's mir damit überhaupt? Weil wenn es mir damit nicht gut geht, dann habe ich in mir schon einen Widerstand aufgebaut, der langfristig dazu führt, dass ich mich eigentlich auf gut Deutsch gesagt selbst verarsche. Und dann kann das natürlich noch so toll und noch so gut sein, dieses Höhentrainingslager. Aber ich glaube, dann ist es halt schwierig nachher, weil man sich halt mental ausgeburnt hat, in diese Performance richtig reinzufinden. Ja. Ich finde das so interessant. Es gibt so einige Studien dazu, die setzen sich so mit dieser Ego-Depression auseinander. Also da machst du zum Beispiel einen Stroop-Test. Kennt ihr das? Da hast du irgendwie,
musst du mal erklären.
Also ein Stroop-Test ist was, da hast du irgendwie, du guckst eine Dreiviertelstunde lang auf einen Computerbildschirm und dann kommen irgendwie das Wort blau, das ist aber in gelb geschrieben, oder es kommt das Wort rot und das ist in grün geschrieben und du musst jetzt die Farbe oder das, was geschrieben ist, sagen. Das heißt, du musst halt immer Inhibition betreiben. Du musst deine kognitive Funktion so einsetzen, dass du einen Impuls unterdrückst. Und das ist enorm anstrengend. Damit leitest du eine sogenannte Ich-Erschöpfung experimentell her. Und wenn du dich dann nachher auf einen Ergometer setzt, dann hast du halt das Problem, dass du, wenn du das jetzt in der Experimentalgruppe dir anschaust, sehr viel weniger Watt produzierst als die Gruppe, die das nicht macht. Und jetzt ahnt ihr vielleicht schon, worauf ich hinaus will. Ich glaube, dass das halt sehr, sehr wichtig ist, ich würde überhaupt sagen, was du gesagt hast, ist ja ein sehr schöner Begriff, dieser ganzheitliche Athlet, der muss sich auch ganzheitlich betrachten. Also natürlich ist es nicht gut, auf physiologischer Ebene einen Tag vorm Rennen zu McDonald's zu gehen und sich irgendwie 15 Big Mac reinzuknallen, wenn man dann ein Jahr hintrainiert hat. Dann könnte man sich vielleicht auch fragen, hast du vielleicht irgendwie vorher irgendwas falsch gemacht oder dich so gestresst, dass du jetzt das nötig hast? Weil man weiß einfach, das wird am nächsten Tag zu einer Performance führen, die wahrscheinlich nicht so gut ist.
Und also ich kann nur sagen, ich war während der Tour de France am Ruhetag mal bei McDonald's.
Aber du hast die nächste Etappe auch nicht gewonnen, oder?
Ja, gut, aber ich habe auch ansonsten noch nie eine Tour de France Etappe gewonnen. Also da brauchst du mir jetzt meine Statistik mal gar nicht so kaputt zu machen. Aber ich kann nur sagen, bei mir, Max Walscher, ganzheitlicher Athlet, die Pommes, die ich mir da reingepfiffen habe, die haben mich auf jeden Fall besser gemacht für den nächsten Tag. Kannst du dir aber sicher sein.
Ja, und ich glaube, genau das ist es halt, worum es geht. Also ein bisschen das zu machen. Aber wenn ich jetzt ein Eintages-Highlight habe und ich trainiere ein Jahr auf eine WM hin oder so, dann ja, ist das klar. Wahrscheinlich nicht so klar. Gut, aber bei einer 3-Wochen-Tour ist es, glaube ich, schon wieder ein bisschen anders zu betrachten. Aber ich glaube, dass das halt wichtig ist heutzutage, weil wenn man jetzt zum Beispiel die jungen Fahrer heutzutage anschaut, die haben ja enorm das physische Potenzial mittlerweile. Die sind ja so jung, so gut schon, weil die, glaube ich, eben eine andere Trainingssteuerung und eine andere Begleitung bekommen, einen anderen Ernährung haben und alles Mögliche. Und ich denke aber, dass wenn man jetzt zum Beispiel trainieren fährt und man schaut nur auf sein Wahoo, dann hast du ja irgendwie eine klassische Konditionierung zu den Numbers, die da stehen, und gehst ins Rennen rein und hast halt gar nicht mehr diese freie kognitiven Ressourcen, um halt vielleicht so eine Rennwelle mal richtig zu betrachten, wenn jetzt 50 Kilometer Gegenwind sind und ich rauche mich 50 Kilometer aus und verpasse den Crucial Point nachher, dann kann ich einen Numbers haben, wie ich möchte, dann bin ich auf der Kante nicht dabei und falle halt hinten raus. Und ich glaube, es ist halt wichtig, dieses Mentale auch zumindest mit einzubeziehen.
Ich hätte da auch eine Strategie sogar, die ich euch mal vorstellen möchte, weil ich glaube, ich sehe das nämlich vor allem auch bei vielen Hobbysportlern, diesen Faktor, weil wir Menschen, wir ticken ja ganz einfach, was auch der Grund ist, weshalb Menschen wie der Tobi zum Beispiel gerne ihr Fahrrad optimieren. Also wir lieben das ja einfach, was ganz Konkretes zu haben, was uns besser macht. Und ich glaube,
erstmal muss das Fahrrad sauber sein.
Richard. Ja, natürlich, das ist die Grundvoraussetzung. Und genauso lieben wir Menschen das auch, wenn wir irgendwo lesen, wenn du Hitzetraining machst, dann macht dich das 5% besser. Dann lese ich noch, okay, ich brauche jetzt eine KI-gestützte Trainings-App, das macht mich auch nochmal 7% besser. Mhm. Und dann lese ich noch, ich habe die optimale Kohlenhydratversorgung und den perfekten Schlaf, das hat mich auch nochmal 8% besser
gemacht. Da höre ich schon die FDP in die Höhe schießen.
Richtig. Das finden wir Sportler richtig lecker. aber was man dann irgendwie, finde ich, immer so aus den Augen verliert, ist, wenn du dich dann an den Start von einem Rennen stellst. Und jetzt hatten wir gerade eben über die Situationen gesprochen, in denen es kritisch wird. Du hast jetzt zwei Athleten. Einmal hast du so einen Pflegefall wie mich, der einfach sonntags zum Hobbyrennen kommt und sich original so richtig schludrig halt vorbereitet hast. Und dann hast du jemanden, der hat alles ausgereizt. So, wir beide kommen jetzt in die Situation. Wir haben die gleiche Schwelle. Wir haben alles gleich. Und wir sind in der Situation, wo wir völlig am Anschlag sind. dann denke ich mir, ja gut, ich bin jetzt halt völlig am Anschlag, aber ist ja auch logisch, ich bin ja halt nicht perfekt vorbereitet. Aber der Athlet, der halt perfekt vorbereitet ist, der denkt sich in der Situation, verdammt, Max, halt die Klappe jetzt, lass meine Theorie in Ruhe. Der denkt sich in der Situation, boah, scheiße, ich habe jetzt hier alles rausgeholt, was ich kann, ich habe alles ausgereizt und jetzt bin ich schon am Leiden, boah, ich lass mich abfallen.
Ja, aber sorry, dass ich da direkt reingehe. Das ist immer dein persönlicher Escape-Mechanismus, den du so auf die ganze Welt übertragen willst und dann immer so sagst, so, das hat Allgemeingültigkeit für alle, das müssen ja alle Leute so sehen. Du kannst das Ganze halt auch komplett umdrehen und ich habe das lange Jahre exakt so gesehen wie du. Und dann habe ich mit Nizzolo zusammengearbeitet und der hat sich wirklich wie gestört auf Sanremo vorbereitet. Ja. Der hat das ganze Jahr über hat der einfach normal professionell gelebt, also jetzt. Der hat nicht gelebt wie ein Mönch, der hat nicht schluderig gelebt, hat einfach meiner Meinung nach völlig angemessen. So, und für Sanremo, da hat er einfach so einen Schalter umgelegt und bis zu diesem Rennen hat er in den Wochen davor alles dafür getan, da möglichst schnell zu fahren. Inklusive Material, Training, Ernährung, alles, was so dazu gehört. So, und dann habe ich dann vor Sanremo abends mit dem im Zimmer gesessen, habe ich dann zu dem gesagt, hast du eigentlich nicht Angst, morgen ultra zu verkacken? Weil du hast ja jetzt für dich persönlich gar keinen Escape-Mechanismus. Du hast ja wirklich jetzt alles gemacht. Ich habe sogar die letzten 10 Minuten dir hinten die Nummer drauf gemacht, weil du zu blöd bist, das selber zu machen und habe da an deinem schwitzigen Hintern rumgefummelt, während du in deinem Aero-Einteiler, den Assos dir extra gebaut hat, drin gesteckt hast, damit die Nummer faltenfrei sitzt. Jetzt hast du ja wirklich gar keine Entschuldigung mehr. Dann hat er gesagt, ja, aber ist doch kein Problem. Ich gebe jetzt halt mein Bestes. Und ich würde mir ansonsten eher vorwerfen, nicht alles gegeben zu haben. Das wäre ja mega dumm. Mhm. Und das ist auch meiner Meinung nach so der Spirit, den jeder Profi haben sollte. Und inzwischen denke ich mir halt auch, wenn ich jetzt, keine Ahnung, dieses Jahr mir als Ziel setze, Deutscher Meister im Zeitfahren zu werden. Ich weiß jetzt nicht, wie die Strecke ist, aber wenn die Strecke gut sein sollte, dann werde ich versuchen, Deutscher Meister im Zeitfahren zu werden. So, und wenn ich dann da in diesem Starthäuschen stehe, natürlich die letzten 5 Minuten, da können wir jetzt über Strategien sprechen, noch und nöcher, die sind jetzt nicht so geil. Also ich kann da jetzt nicht so dann in dem Starthäuschen sein und sagen so, Alter, mega enjoy the process, voll geil hier, sondern das ist halt einfach Leben am Limit, so sprichwörtlich. Aber wenn ich halt weiß, ich habe alles gemacht und ich gebe mein Bestes und hat's halt nicht gereicht, ja, dann kann ich halt damit leben. Ja. So, dann denke ich mir, ja gut, dann, keine Ahnung, dann kommt halt hinterher jemand und fragt, woran hat's gelegen, dann sage ich, ja gut, war halt einfach nicht gut genug, fertig.
Finde ich eine richtig, also hast du gerade richtig geil erklärt, akzeptiere ich zu 100% die Erklärung. Meine Frage an Dominik, versuchst du oder würde man versuchen, jeden Sportler auf ein solches Mindset, auf ein solches Gedankengut hinzutrainieren, weil das klingt für mich, so wie der Max das gerade sagt, eigentlich nach dem Optimum, also ich nehme mir Ziele, ich gebe alles dafür und wenn ich es nicht schaffe, bin ich aber auch cool damit. Oder gibt es Athleten, denen du auch raten würdest, sich so vorzubereiten wie ich, wo du dann wirklich sagen würdest, okay, pass mal auf, Mats Pedersen hier, ich weiß, du kannst nicht so gut mit Druck umgehen, trink mal lieber einen Schokodrink vor Roubaix und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn du da am Paderberg abgehangen wirst.
Paderberg ist ein Flandern-Rundfahrt, Junge.
Ja, weiß ich doch. Paderberg, Carrefour de Labre, Hauptsache Spanien, sag ich immer.
Ja. Oh. Leute, ey. Nee, ich glaube, man muss halt wieder auch da im Einzelfall gucken. Ne? Es gibt halt so denjenigen, den man... Also es gibt eine Tendenz, wenn man so in Richtung Überkontrolle geht, dass man so eine perfektionistische Herangehensweise hat, dass das halt zu einem Mechanismus führt, wo der Athlet sich so sehr unter Druck setzt, dass halt dann auch nicht mehr viel funktioniert nachher. Und es gibt halt diejenigen, die sind so wie Nizzolo zum Beispiel, die sagen, ey, ich muss das alles so machen, weil so weiß ich, so kann ich mein Bestes an diesem Tag irgendwie geben. Und ich glaube, das ist halt einfach wichtig rauszufinden und zu respektieren, was der oder diejenige dann da braucht. Und man muss halt immer ein bisschen ein Gefühl am Anfang erstmal dafür entwickeln, was sehe ich, was bekomme ich gesagt und was ist vielleicht irgendwie im Hintergrund. Und dann zu schauen, wie können wir beide zusammen in der Zusammenarbeit dahin kommen, dass du dir selber ein paar Fragen stellst und dahin kommst, was vielleicht deine Mechanismen sind und was dir vielleicht gut tun könnte, um eine Veränderung überhaupt oder eine Veränderungsmöglichkeit erstmal herzuleiten. Weil sonst, wenn du dann einfach noch was siehst oder fühlst irgendwie so und denkst so, ah, du verarschst dich doch selber und mach mal ein bisschen ruhiger oder mach doch mal so, dann kann es halt sein, dass halt einfach direkt so eine Reaktanz im Raum ist und der macht einfach genau das Gegenteil. Also ich glaube, dass man da halt immer ein bisschen ein Feingefühl haben muss und halt irgendwie so ein bisschen so eine gleichwertige Aufmerksamkeit aufeinander entwickeln muss, um halt zu schauen, wie kann ich vielleicht auch demjenigen ganz gut versuchen, durch seine Augen zu mal drauf zu schauen, wie das gerade ist, was er macht. Also wie erlebt er das und wie fühlt er sich da drinne und was könnte das wie für Konsequenzen haben irgendwie, wenn er das weiterhin so macht. Deswegen ist es halt immer, muss man schauen, wie das halt von der Persönlichkeit her so strukturiert ist und was der irgendwie wie genau braucht.
Aber ich finde trotzdem, also letztendlich hast du natürlich völlig recht und nie ist irgendwas schwarz und weiß, sondern es geht hier immer um die Grautöne und das Individuelle ist klar. Auch wenn ich immer gerne eine starke Meinung in solchen Sachen habe. Aber ich finde halt trotzdem, dass man unabhängig davon, dass ich nichts von dem, was du gesagt hast, in Abrede stellen will, aber ich finde, man sollte den Leuten halt einfach so diese Versagensangst nehmen. Also, dass man...
Wie willst du das machen?
Ja, ich zum Beispiel jetzt
Für manche Leute geht es auch um Kohle.
Ja, aber das ist halt im Endeffekt, weißt du, es geht halt immer um einen längeren Prozess. Ist die wenigsten Dinge... Also jetzt mal abgesehen davon, wenn du super überraschend in irgendeiner random Sportart, wo das halt möglich ist, Olympiasieger wirst, abgesehen von diesen Ausnahmeerscheinungen geht es ja um Prozesse, die über viele Jahre dauern. Und wenn du jetzt ein Ding rauspickst, ich sag jetzt mal zum Beispiel in deinem Fall, du fährst irgendein UCI-Rennen, ich sag jetzt mal Flash to Süd oder sowas, was dir damals wichtig gewesen ist und du stehst vor der Etappe und du hast halt mega Schiss, dann würde ich als deine Ansprechperson, die ich möglicherweise in dem Fall dann wäre, vielleicht wäre ich dann sportlicher Leiter oder was auch immer, würde ich sagen, Richard, ich kann das total verstehen, dass du Angst hast, da zu versagen und dass du aufgeregt bist davor. Also ich will jetzt auch nicht die Worte in den Mund legen, aber jetzt mal angenommen, das wäre so.
Ja, ja.
Aber du hast auch die Möglichkeit, das zu verkacken und du gehst einfach morgen da rein und du gibst dein Bestes und dann gucken wir, wie weit du kommst. Und wenn du halt 20 Mal hintereinander dein Bestes gibst und dann reicht es halt nicht, dann muss man das eben so akzeptieren. Und wenn das dann halt über Jahre der Fall ist, dann reicht das dann entweder zum einen Team oder zum anderen Team oder halt im schlimmsten Fall so Ende der Karriere. Das ist dann einfach so, aber so hart ist das Leben ja halt auch.
Ist komplett richtig, aber eine solche Ansprache habe ich in meinem gesamten Nachwuchssportlerleben und U23-Zeit und auch Elite-Radsport noch nicht ein einziges Mal. Also weiß ich mittlerweile selbst, ne? Klar habe ich mich hinentwickelt, aber ich glaube, dass gerade im Nachwuchssport so ein verstärkendes, ja, also so Menschen, die positiv mit dir umgehen vor Radrennen, dass das halt total unterrepräsentiert ist.
Ich glaube, also um nochmal kurz was zu Max zu sagen, ich glaube, was halt immer wichtig ist, wenn man jetzt diese Versagensangst verliert oder verlieren möchte, ich meine, was man ja ausspricht, ist dann das Wort Versagensangst. Gehen wir jetzt mal so wörtlich damit rein. Ich glaube, was halt das Positive ist, wenn man jetzt in diesen Arbeitsprozess reingeht, ist halt so die Frage, dass wie? Wie kann der oder diejenige lernen zu verlieren? Und wenn man das nicht kann, also wenn man nicht gelernt hat, wie man verliert, dann weißt du ja auch nie, wie du die Erfahrung rausnehmen kannst, die vielleicht dazu geführt hat, dass du da irgendwie einen Fehler gemacht hast und da nicht da warst, weil das Ganze zu emotional gefärbt ist.
Und ja, die aber Angst. Aber ist das nicht, also das, was ihr gerade macht, ist ja auch eine sehr rationale Betrachtung von Angst. Weil Ängste sind ja auch oft total irrational. Also ich kann das so aus meiner eigenen Nachwuchszeit zum Beispiel mal erzählen. Also bei mir war das so, ich habe häufig die Nacht vorm Rennen nicht geschlafen. Und davor hatte ich Angst. Also dass ich die Nacht vorm Rennen nicht schlafen kann, weil ich dann dachte, okay, dann kann ich am nächsten Tag nicht performen. Mhm. War meistens nicht so, hat auch trotzdem geklappt. Aber irgendwann hat mein leicht labiles Gehirn mir dann halt gesagt, pass mal auf, Richard, was wäre denn, wenn du eigentlich 2 Nächte vorm Rennen nicht schläfst? Und dann habe ich 2 Nächte vorm Rennen nicht geschlafen. Und dann hat mein Gehirn irgendwann gesagt, pass mal auf, Richard, was wäre denn eigentlich, wenn du einfach gar nicht mehr gut schläfst? Das wäre ja noch beschissener für deine Leistung. Und zack, habe ich noch schlechter geschlafen. Und ich habe das dann irgendwann in den Griff gekriegt. Funktioniert auch alles wieder gut. Aber, also jetzt, ich lach da jetzt so drüber, aber es war auch echt ganz schön beschissen in der Zeit und das ist ja was total Irrationales.
Ja, aber das ist ja, da entwickelst du ja eigentlich schon eine Angst vor der Angst und du fütterst eigentlich die Angst, die irgendwo, sagen wir mal, die Wurzel ist. Und ich glaube, dass es halt wichtig ist, und da ist das Motiv auch wieder unklar. Sich jemanden zu suchen, mit dem man eine Reise machen kann, die vielleicht mit diesen Dingen irgendwo in Verbindung steht. Meiner Erfahrung nach sind solche Dinge, die du da beschreibst, haben meistens immer irgendwelche Beziehungseffekte, die damit reinspielen oder irgendwelche Entwicklungseffekte, wenn man jetzt in der Tiefe da einsteigen würde. Mhm. Weil normalerweise eine Angst an sich in einem Rennen, die kannst du auch immer als eine Art von Scharfsinnigkeit benutzen. Also du kannst, okay, wenn eine Angst auftaucht und du dieses spürst, kann man das wie sozusagen in eine Art Fokus umrichten und modulieren. Nehmen wir mal meine Angst, die ich damals entwickelt hatte, die ja halt aufgrund von einem Trauma entstanden ist. Als ich damals im Giro gefahren bin, habe ich ja einen Teamkollege von mir verloren. Ich war praktisch der letzte Mensch, der mit ihm gesprochen hat. Er lag dann dort auf der Straße und ist tödlich verunglückt. Und ich war in einer Art von Schocktrauma drin. Ich fahre weiter.
Um Wouter Weiland ging es damals.
Genau. Ich zitter am Körper, ich will die Situation an sich eigentlich nicht wahrhaben. Und wenn ich jetzt nachher durch die Trauerphase, durch die erste Welle davon durchgegangen bin, dann bin ich ja immer noch Radfahrer. Ich bin immer noch, mein Beruf ist es, Radprofi zu sein. Wie kann ich mit dieser Angst umgehen und neue Erfahrungen sammeln, dass ich eine Abfahrt in einem Feld wieder runterfahren kann mit über 100 km/h. Und das war für mich natürlich auch ein Prozess und eine Reise. Und irgendwann bin ich da wieder hingekommen, ich sage mal so zu 98%, dass das möglich war, dass ich damit irgendwie umgehen konnte. Aber so eine Dinge, die du als zuordnen kannst, ein Schocktrauma, das kannst du zuordnen. Du weißt, was das Ereignis war davon. Mhm. Und das kannst du auffassen und aufarbeiten. Wenn aber Angst mit anderen Mechanismen, die irgendwie vielleicht, sagen wir mal, da ist Liebe und Leistung gekoppelt und Wertschätzung durchs Elternhaus, dann ist es problematisch. Weil wenn das, sagen wir mal, in der Kontaktebene, wenn so ein kleines Kind zwischen die Baumsäulen der Eltern fällt und kann sich nicht gut spüren, lernt Emotionen nicht gut kennen, hat kein gutes Vertrauen, dadurch keine Autonomie, keine Liebesfähigkeit etc., dann ist es natürlich schwierig, weil du in diesen Jahren noch kein Gedächtnis hattest, auf das du zurückgreifen kannst. Und wenn solche Dinge, weil man als Kind schon kennengelernt hat, ich gebe mich auf, um in Kontakt zu bleiben, und sowas spitzt sich zu und du bist nachher in deinem erwachsenen Leistungssportler ich irgendwo unterwegs, dann ist das was, das kannst du nicht zuordnen. Du weißt nicht, warum habe ich jetzt Angst und warum ist das so? Also ich meine das jetzt nicht, dass das persönlich für dich irgendwie alles der Fall sein muss oder so ist, sondern ich möchte nur einmal diese zwei Ankersäulen aufmachen und mal mit dieser Emotion Angst, dass man damit auch anders umgehen kann, wenn man es eben zuordnen kann, wenn man nicht im Unbewussten oder in Erziehungs-, Entwicklungseffekten irgendwie sowas Negatives erfahren hat, wo man sich selbst abgeschaltet hat und dann halt irgendwie so eine Ersatzidentifikation Liebe und Leistung. So bekomme ich Liebe, so bleibe ich, so ist der Bindungshafen zu meinen Eltern sicher. Das sind für mich immer so zwei verschiedene Paar Schuhe irgendwo.
Mhm. Aber ich muss auch ehrlich sagen, dass ich jetzt noch nicht so 100% den positiven Twist gefunden habe in deiner Schilderung, weil was du ja beschreibst, ist, dass du ein ganz schlimmes Erlebnis beim Tod von Wouter Weiland hattest und dass du es dann geschafft hast, damit umzugehen. Mhm. Aber damit bist du ja praktisch dann erstmal wieder bei Null. Also es ist ja jetzt nicht so, dass du damit dann für dich persönlich eine Besserung generell erreicht hättest, sondern du hast es ja geschafft, dich aus diesem Tief rauszukämpfen und auf eine okaye Art und Weise für dich deine Karriere fortzusetzen, trotz Ängste, wie auch immer, oder das ist beschrieben, zu 98% hast du das geschafft. Aber ich muss jetzt auch ehrlich sagen, so als gewinnbringend habe ich diese Angst jetzt nicht empfunden in der Geschichte.
Nee, das würde ich, glaube ich, anders beschreiben. Also natürlich hat das, wenn wir jetzt rein über den Erfolg im Radsport an sich sprechen würden, dass ich möchte die und die Etappen oder bababa gewinnen, dann gebe ich dir recht. Aber für mich hat das einfach eine ganz andere Vertiefungsreise gehabt, diese Krise, ich würde die so als eine meiner Lebenskrisen schlechthin bezeichnen, die mich menschlich so weit hat wachsen lassen, dass ich überhaupt erstmal in diese Richtung mich getraut habe, reinzubegeben und zu entwickeln, wo ich jetzt bin. Das heißt, für mich hatte diese okay. Krise eigentlich eine Perle, aber es war, wenn wir jetzt bei dem Sport bleiben, was du sagst, hast du recht, da gebe ich dir recht. Also ich bin nicht, es war für mich aber so, dass ich erkannt habe, okay, krass, ich könnte jetzt in dem Sprint wieder Fünfter, Sechster werden oder so. Da halte ich jetzt mal wieder voll für rein. Das habe ich halt nicht mehr gemacht, weil ich da den tieferen Sinn für mich nicht mehr drin erkannt habe. Und für mich hat da schon so ein bisschen so eine Ablösung stattgefunden in dem Sport an sich, sage ich jetzt mal. Und so eine existenzielle Krise eingesetzt, die aber für mich persönlich, und da bleibe ich bei mir, nicht was ich über den Sport mit irgendwelchen Signalverarbeitungen oder Emotionsverarbeitungen meine, sondern für mich persönlich hat das irgendwie so einen Mehrwert gebracht, dass ich gemerkt habe, okay, dein Platz, der ist eigentlich gar nicht hier in dem Sport an sich, weil dadurch habe ich erstmal so meine ganzen Werte kennengelernt, die ich mit Fahrradfahren an sich verbunden habe.
Wo ich okay, gut, das habe, muss ich ehrlich sagen, der Hintergrund, der ist jetzt für mich eben noch nicht klar geworden, aber das ist auf jeden Fall total nachvollziehbar.
Ja. Ja, das ist auch ein bisschen ähnlich nochmal so wie mit, ich meine, für mich war das Ganze halt irgendwie in dem Sinne fast wie so eine Art spirituelle Reise, die dann irgendwo angefangen hat, wo ich irgendwie aufgearbeitet habe, was ist damals überhaupt passiert in deiner Kindheit mit dem Sport? Warum hast du damit überhaupt angefangen? Warum bist du überhaupt irgendwie in Richtung Profitum nachher gekommen oder gegangen? Und für mich war es im Nachhinein, wo ich dann in dieses Psychologiestudium und dann viel Selbsterfahrung und so gemacht habe, ist mir irgendwann klar geworden, dass ich eigentlich an sich, ich habe wahnsinnig viele schöne Ergebnisse gehabt und eine gute Karriere gehabt, aber es war irgendwie nie so, dass ich so derjenige war, oh, ich will unbedingt gewinnen oder ich will jetzt irgendwie da diese tollen Platzierungen haben. Das war irgendwie nie so meine Zielmotivation, obwohl ich es gemacht habe. Aber bei mir war es eben so von Haus aus, dass halt so eine Kopplung wie von diesem Liebe- und Leistungsmotiv irgendwo da waren. Und das Fahrradfahren an sich habe ich halt angefangen, weil ich irgendwie als Kind früher in der Schule gehänselt wurde. Und als ich dann immer irgendwie weiter so auf meinen Lebenspfad dann, wo der Radsport an sich eine Rolle spielt und ich aber irgendwie mit einer anderen Erfahrung wieder reingehen wollte oder mit einer anderen Position und halt eben drum diese menschlichen Schmerzen, die ich damals irgendwie empfunden habe, auf menschlicher Seite, so wie damit umgegangen wurde, was da an irgendwie Erfahrungen, an diesen Todeserfahrungen da war. Ich habe es ja dann zweimal erlebt. Das war was, wo ich mir dachte, boah, krass, das braucht irgendwie einen anderen Betreuungsrahmen. Und das war meine Motivation auch, mit weiter in diese Psychologiesprache weiter einzusteigen und das zu studieren und halt so die ganze Zeit mit so einer Sensitivität von was ich als Athlet erfahren habe, das da so mit durchfließen zu lassen und weiterzugehen. Und irgendwann, wo ich dann auf dieser Italienreise war, die ich eben erzählt habe, weil ich halt in gewissen Episoden auch irgendwo manchmal so echt ein Selbstwertproblem habe, traust du dir das jetzt zu, in dem Alter nochmal das alles irgendwie an akademischer Laufbahn zu machen, um dann in den Sport zurückzugehen und irgendwie versuchen, einen Mehrwert mit reinzubringen oder überhaupt erstmal was zu entwickeln, was dort ist. Und als ich auf dieser Italienreise war, bin ich irgendwann und das war dann wie so eine spirituelle Fügung, bin ich irgendwann um nachts um 3.30 Uhr an so eine Tankstelle vorgefahren in Österreich und stehe dort so und dann kommen zwei, die sehr, sehr betrunken waren, auf mich zu und der eine labert mich voll und sagt so, ey, was fährst denn du hier nachts überhaupt mit dem Rennrad rum, bist du denn deppert und war halt hackendicht. Und sagte so, ich war früher österreichischer Staatsmeister und dann war ich irgendwann halbseitig gelähmt und ich war irgendwie bei Saeco unterwegs und bin mit Jörg Ludewig zusammengefahren und dann habe ich mir das alles so angehört und dann habe ich irgendwann gesagt, du, bei Jörg Ludewig damals war ich in der Sportförderung und ich habe nachher das gemacht, was du machen wolltest. Und da hat der Typ angefangen zu heulen, als wir da miteinander gesprochen haben. Und der war halt halbseitig gelähmt und ist sein ganzes Leben lang nach dieser Zeit nicht damit klargekommen und hat das nicht verarbeitet. Und für mich war das so, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwie auf diesen 800 Kilometern nachts um 3.30 Uhr irgendwie wen trifft, der einem da XY erzählt, was irgendwie zu genau dem Traum passt, den man irgendwie oder diesen, was man irgendwie einfließen lassen möchte in den Kontext vom Sport, was dazu passt, das wie so ein Zeichen für mich war. Das war irgendwie, um ganz offen zu sein, für mich dann irgendwie wie so eine spirituelle Fügung, die mir dann wieder gesagt hat, so, okay, mach weiter, es ist zwar brutal, es ist anstrengend und es ist nicht einfach, all das zu lernen, aber es lohnt sich. Und das war, ja, spannend. Und das war irgendwie nochmal, um das eben zu, nochmal anzuknüpfen an das, was Max gesagt hatte, mit was er nicht verstanden hatte, mit der Angst auf den Sport. Das war für mich auch so eine Bereicherung davon, das aufzuarbeiten und immer weiter mehr in dieses reinzugehen, wo ich mich wirklich wohl mitfühle und identifizieren kann. Und jetzt irgendwie so eine Entwicklungsmöglichkeit zu haben und dann zu schauen, wohin sich das entwickeln lässt. Also das mit meiner Erfahrung, die ich irgendwie als Athlet hatte, der den Sport kennt und jetzt mit dem angeeigneten Wissen irgendwo wieder in diese Welt zurückgeht. Das war ja meine Perle in dieser ganzen Krisenzeit irgendwo.
Ja, tolles Schlusswort. Anfang und Ende von der Italienreise gerahmt. Fast schon wie bei Goethe, hör mal.
Eine Folge ausgekleidet in der Honignuss-Mehlmischung, die du damals in deinem Rucksack dabei gehabt hattest.
Aber neben jedem Gag auf jeden Fall wirklich sehr, sehr schöne Geschichte und auch irgendwie verdient, dass, also kommt mir zumindest so vor, dass wenn man diese Strapazen von der Fahrt auf sich nimmt, dass einem dann auch irgendwo was Besonderes passiert, was man was man auch dann sein Leben lang, wo man sich sein Leben lang dran erinnern wird.
Ich wurde früher auch immer von euch gehänselt. Ich glaube, das war, es muss irgendwo noch in den Tiefen von YouTube sein. Das war mein erstes YouTube-Video, wo ich irgendwo aufgetaucht bin. Irgendwelche findigen Leute finden das. Da habe ich den schönen Satz gesagt: Im Radsport erlebst du Geschichten, die kannst du dir noch in 10 Jahren erzählen. Und dafür habt ihr mich immer gehänselt. Aber ich finde die Geschichte vom Dominik in Italien mit diesem Trip oder
Tobi,
auch so
das mit dem Hänseln hast du jetzt aber ausgedacht, einfach nur wegen der Psychologie-Folge hier. Wann?
Nee.
Ja, Tobi wollte jetzt auch mal, dass ich heute ein bisschen mit ihm relaten können. Ne? Ja, ich wurde auch gehänselt, dies, das.
Nee, ihr habt mich da schon immer hier, der konservative, traditionelle Radsport, ihr habt mich da immer schon mit aufgezogen. Das weiß ich noch ganz genau.
Ich habe eine Idee. Aber,
wir leben doch hier von den Geschichten, die wir erlebt haben.
Ich habe eine Idee. Wenn Max irgendwann aufhört, dann können wir doch alle vier zusammen vielleicht diese Strecke mal abfahren, die ich damals gefahren bin.
Ja, und ich warte dann am Strand auf euch.
Das ist wunderschön. 800.
Ja, du Dominik, ganz ehrlich, ich muss sagen, ich kann mir Schöneres vorstellen, als mit so einer Mehl-Honig-Mische 800 Kilometer lang Rad zu fahren. Komm schon.
Ich glaube, das kann schön werden.
Aber einen kleinen Italien-Urlaub, da würde ich mich auf jeden Fall zu viert drüber freuen.
Bella Italia, das ist doch das perfekte Schlusswort. Jungs, vielen, vielen Dank für den Podcast. Dominik, danke, dass du zu Gast warst und wir sehen uns nächste Woche wieder.
Ich hätte noch eine letzte Frage und zwar, was kostet jetzt hier so eine 1,5 Stunden Paartherapie bei dir?
Na, die ist gratis. Das ist, ich glaube, ich habe euch zu danken für dass ihr an mich gedacht habt und hab's sehr genossen, mit euch heute Abend hier die Zeit zu verbringen. Also es war schön, bei euch gewesen zu sein und vielen Dank für die Fragen. Das hilft einem selbst auch immer, alles nochmal anders zu reflektieren.
Jungs, das hat Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns in der nächsten Woche.
Ciao.